Name ist Reen und ich begrüße euch hier zu meinem Interview-Podcast Natürlich Kohlensäure. In entspannter Atmosphäre treffe ich prominente Gäste an meinem Wohnzimmertisch und versuche ihnen bei einem guten Glas Wein und ein paar leckeren Snacks möglichst viele Geheimnisse zu entlocken. Wir unterhalten uns über Berufliches ebenso wie über Privates. Und natürlich spielen wir auch ein paar Spiele, die uns ziemlich sicher dabei helfen werden, unseren Gast noch besser kennenzulernen. Sponsor der heutigen Folge ist Ankerkraut. In die Gewürze und Gewürzmischung von Ankerkraut kommen nur qualitativ hochwertige Rohstoffe. Alles ohne Geschmacksverstärker, künstliche Aromen, Farb- oder Konservierungsstoffe. Ganz besonders gefällt mir an Ankerkraut auch das Design. Die meisten Gewürze werden in kleinen Glasflaschen mit Korken geliefert und haben ein sehr liebevoll designtes Etikett. Bei mir reihen sich die Gewürze daher schon ganz dekorativ in meiner Küche. Im Sortiment von Ankerkraut findet ihr so ziemlich jedes Gewürz, das ihr euch nur vorstellen könnt. Ihr könnt die Gewürze entweder pur kaufen oder in mit sehr viel Liebe zusammengestellten Mischungen. Falls ihr jetzt auch Lust habt, euch für den nächsten Kochabend mit Freunden oder der Familie mit neuen Gewürzen auszustatten, dann bekommt ihr auf www.ankerkraut.de mit dem Code REEN ab einem Einkaufswert von 15 Euro ein Gewürz gratis. Zusätzlich werden unter allen, die mit dem Code bestellen, auch noch 3 Ankerkraut-Gewürzsets verlost. Der Code REEN ist bis zum 31.08. gültig. Auf den Gast meiner heutigen Folge habe ich mich im Vorfeld ganz besonders gefreut, weil sie meiner Meinung nach einer der lustigsten Frauen ist, die es in der deutschen Unterhaltungsbranche aktuell gibt. Ich liebe ihren Humor und verfolge schon seit einigen Jahren nicht nur ihre Karriere, sondern vor allem auch ihren sehr lustigen Instagram-Kanal. Die Rede ist von Larissa Ries. Falls ihr Larissa noch nicht bei Instagram folgt, dann solltet ihr das dringend nachholen. Larissa und ich haben eine Menge gelacht, aber auch einige eher ernste Themen angesprochen. Unter anderem haben wir uns über ihre Kunstfigur Instamam Cordula unterhalten, mit der Larissa sich dafür einsetzt, dass Eltern ihre Babys und Kinder nicht im Internet zeigen. Generell haben wir uns lange über diverse Phänomene unterhalten, die die sozialen Netzwerke mit sich bringen. Und ganz am Schluss haben wir uns dann sogar die Frage gestellt, ob es im Internet bald Rabattcodes für Schönheits-OPs geben wird. Ich hatte eine Menge Freude an dem Gespräch und wünsche euch nun ebenfalls ganz viel Spaß. Ich freue mich so riesig, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, Larissa. Nicht nur, weil die Recherche wirklich mir unglaublichen Spaß gemacht hat, sondern weil ich mich besonders auf dich und unser Gespräch gefreut hatte. Herzlich willkommen, Larissa. Wie geht's dir denn?
Vielen Dank. Mir geht's fantastisch. Vor allen Dingen jetzt, wo ich dich sehe, weil wir können uns ja sehen. Ja. Ist das ein Geheimnis? Nee, oder?
Nein, es ist kein Geheimnis.
Sagen. Dann ist fast, als wären wir an einem Ort. Und siehst so schön aus. Ich habe es gerade schon erwähnt. Es sieht aus wie so eine Puppe. Richtig schön. Aber nicht so, weißt du, die Leute, die irgendwann jetzt über Instagram alle gleich aussehen, die gleichen sich ja so an, sondern du siehst aus wie eine Puppe, die individuell ist. Sehr schön.
Ich sehe aus wie eine individuelle Puppe. Komplimente machen kannst du. Ich danke dir sehr, Larissa. Nee, vor allem sind wir beide in weiß. Ja, weiß vor weißem Hintergrund.
Aber du bist ein bisschen nackiger als ich.
Ich bin öfter mal ein bisschen nackiger. Du, bevor wir anfangen mit dem Interview, interessiere ich mich ganz besonders dafür, wie die Geschichte abgelaufen ist, dass du eine Schildkröte und einen Hasen auf deinem Gewissen hast.
Oh nein, jetzt wird die Geschichte wieder Oh, weißt du was, als ich diese Geschichte erzählt habe, da war die Welt noch nicht so politisch korrekt. Jetzt haben die sich die Zeiten geändert, da kann man ja gar nicht mehr drüber sprechen. Also deswegen mache ich es ganz kurz. Ich möchte vorab sagen, ich liebe Tiere und es ist sehr, sehr lange her, aber ich hatte mal 2 kleine Schildkröten, als ich in Barcelona studiert habe. Und weil ich wollte ein Haustier haben und dann habe ich diese 2 Schildkröten halt gehabt und ich habe in so einem 3,50 € schrecklichen Studentenwohnheim gewohnt, wo nur tagsüber die Heizung ging und nachts ging sie aus. Und oder war es umgekehrt? Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe dann irgendwie gelesen, Oh Gott, das ist so schlimm. Guck mal, siehst du, die Welt ist so scheiße. Einfach, man kann sowas nicht mehr erzählen. Und ich sag's dir, morgen steht die Peter vor meiner Tür. Leute, brennen mein Haus an. Ich habe gar keinen Bock mehr drüber zu reden, weil es ist, ich, weißt du, das ist wirklich so. Ich erzähle keine privaten Sachen mehr, weil man macht sich so angreifbar. Aber dadurch, dass die Story eh draußen ist. Aber die ist halt bei den richtigen Leuten draußen, bei den Rocket Beans habe ich die nämlich erzählt. Als ich noch ganz, also wirklich noch unbekannter war als jetzt. Und die fanden die Story alle lustig. Ich erzähle sie einfach weiter. Ihr könnt ja jetzt einfach so überspringen. Wenn ihr politisch korrekt seid, Veganer und so weiter, einfach überspringen. Einfach überspringen. Also, und diese zwei Schildkröten, also ich habe gelesen, dass man, das waren so Wasserschildkröten, und ich habe gelesen, dass die Wassertemperatur muss immer so eine bestimmte Temperatur halt haben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann stelle ich die bei mir auf die Heizung. Und irgendwie, und diese Haltung konnte ich aber nicht kontrollieren. Und ich weiß nicht, ob das dann über nachts war oder über tagsüber. Da habe ich leider dieses kleine Terrarium drauf stehen lassen. Und eine Schildkröte hat sich in den Tod gestürzt. Die hat es irgendwie geschafft, rauszukrabbeln. Und dann, ich weiß nicht, ob sie war querschnittsgelähmt oder so danach. Es war auf jeden Fall dann vorbei. Und die andere Schildkröte war dann Schildkrötensuppe. Das ist sehr traurig. Vor allem, ich hatte die eine Woche oder so, ne? Oh, ich hatte die, also es war sehr schnell vorbei. Und dann der Hase, den habe ich mir kurz Zeit später geholt. Und da muss ich aber sagen, habe ich...
Wie hieß der nochmal? Der hieß?
Jordi. Weil ich war ja in Barcelona, also wollte ich, dass er einen katalanischen Namen hat. Und Jordi ging es eigentlich gut, aber ich habe Jordi damals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses in Barcelona auf den Ramblas, da haben sie immer dieses ganz schrecklich, ich sehe das jetzt auch wirklich alles mit anderen Augen. Damals habe ich das halt einfach noch nicht so gecheckt, mit irgendwie 19 oder so. Aber da haben die verkaufen die da, und das, also ich glaube, das ist ganz schrecklich, ne? Also diese armen Tiere. Aber ich damals dachte, so wie, glaube ich, so viele Touris, die dorthin kommen, ich rette diese armen Häschen. Und das Problem ist, dass diese armen Tiere halt wirklich, glaube ich, da ganz, also die werden oft krank irgendwie, glaube ich, auch zu früh den Eltern weggenommen. Also ganz, ganz furchtbar. Ich hatte damals, keine Ahnung, war damals auch dumm. Und habe Jordi mit nach Hause genommen, und irgendwann kam ich halt nach Hause, und ich weiß auch, dass der draußen bei mir am Fenster stand, und da hat halt die Sonne irgendwann reingeschienen. Und ich weiß noch bis heute, dass die Haare so im Wind geweht haben. Und ich habe gefragt, der bewegt sich mehr. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder ein Tier getötet. Das gibt's doch nicht. Und dann bin ich hingegangen, und Jordi war tot. Und ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob der einfach einen Hitzeschlag bekommen hat oder es an diesen anderen, an allen anderen lag und nicht an mir. Der war schon krank. Ich glaube, es war wahrscheinlich ein Mix aus beiden. Sehr, sehr traurig. Dann habe ich mir einen Hund geholt. Jahre später, und meine Mutter hat wirklich zu mir gesagt, bitte töte dieses Tier nicht. Aber meine Hündin lebt noch, sie ist 6 Jahre alt, sie hat es überlebt bisher. Also.
Stimmt, ich sehe sie ja immer regelmäßig in deinen Insta-Stories. Wilma, geht's gut.
Aber es ist krass, guck mal, wie man sich überhaupt nicht mehr traut, solche Sachen zu erzählen, weißt du? Aber auch, weil sich die Zeit so ändert. Guck mal, ich meine, das ist jetzt 14 Jahre her. Wie anders ich vor 14 Jahren noch gedacht habe. Das ist so abgefahren.
Ja, aber du hast schon recht. Das hat sich auch echt alles gewandelt. Du kannst sowas heute eigentlich gar nicht mehr erzählen. Ich glaube, dass die Leute das verzeihen, weil du A, ziemlich jung warst und B, keine Ahnung hattest. Und deswegen, weißt du, ich finde es ich find
Scheiß das verzeihen lustig. Die da. Ey, da waren Sachen ausgepackt mittlerweile, die Leute irgendwie mit 12 Mal gepostet haben, gefühlt. Und dann werden die da einmal quer durchs Dorf gejagt. Echt, das ist so... Das ist das einzige, glaube ich, die einzige Leiche im Keller, und die habe ich direkt offengelegt, direkt am Anfang meiner Karriere, und damit bin ich raus. Also
dank Instagram, ne, das ist da geht sowas immer ziemlich schnell, dass man da einen auf den Deckel kriegt.
Sofort. Hast du schon mal sowas bekommen, so einen Shitstorm oder so?
Tatsächlich nicht, obwohl ich tatsächlich mal bei dieser Bildschirmkontrolle bei hier bei Pocher, der hat mich mal erwähnt.
Warum?
Weil ich ein sehr, ich trage, wie du siehst, ich bin ja immer sehr, ne, leicht freizügig gekleidet, und ich gehe halt auch in Abendkleidern Döner essen und so, und ich poste aber ganz viele so kluge Sachen, so Zitate, die ich sehr, sehr gut finde, und er hat sich halt gefragt, warum ich so gut aussehe unter sowas Klugem.
Ja, also was fällt dir denn ein? Also entweder intelligent oder schön. Du kannst nicht beides durchreden, du musst dich auch entscheiden. Das ist sonst zu anstrengend auch einfach für die anderen.
Es ist sehr schwierig, damit klarzukommen. Aber der Pocher hat es einmal kurz... Ja, ich weiß es so.
Zu Recht, absolut zu Recht. Da hat er sich ja genau die richtige rausgesucht.
Ja, ja. Ja, aber der hat so getan, als würde er mich nicht kennen. Obwohl er sogar damals das Popstars-Finale moderiert hat und wir bei Rente Pocher waren und auch bei VOGUE-WM und so. Der tut dann immer so, als würde er mich nicht kennen. Doreen? Naja, gut, ist ja auch alles ein bisschen verwirrt mit meinen beiden Namen. Anyway, anyhow. Du bist ja leidenschaftliche Radiomoderatorin. Angefangen hast du bei Energy München, JamFM, da wo wir uns auch kennengelernt haben. Mittlerweile bei 1 Live mit deiner eigenen Sendung. Warum ist Radio dein Liebling unter all den Dingen, die du sonst noch machst?
Also ich glaube, weil das, ich finde es am schwierigsten, oder was heißt am schwierigsten, aber es fordert mich am meisten heraus, weil ich finde, weißt du, beim Fernsehen, da hast du so viele Gimmicks, um die Leute zu entertainen. Und du hast gefühlt auch mehr Zeit. Weißt du, man schaltet eine Sendung ein und dann siehst du da jemanden und du kannst wegen vieler Sachen in diesem Programm hängen bleiben. Oh, die sieht gut aus. Ah, oh, die hat was Cooles gesagt. Ah, die macht aber da gerade einen verrückten Tanz. Warum steht sie so komisch? Weißt du, was ich meine? Du hast so viel Visuelles und Auditives, das da einspielt. Beim Radio ist es halt nicht so. Beim Radio, die Leute denken ja immer, der Sinn eines Radiomoderators ist, die Leute zu nerven und so viel wie möglich zu reden. Aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Beim Radio ist es so, du hast die Musik und du hast ein paar Sekunden in der Regel, es kommt drauf an, für welches Format du jetzt moderierst, aber in der Regel hast du so 30 Sekunden, eine Minute Zeit, um zwischen den Songs die Leute irgendwie bei Laune zu halten und sie so lange zu halten, dass sie auch danach noch Bock haben, die Musik weiterzuhören und nicht abschalten. Und du hast nur deine Stimme und nur den Inhalt. Und dann los, weißt du? Und das finde ich geil. Und du bist halt auch noch viel mehr Herr der Sache. Also wir machen ja auch die Technik. Man sagt, man fährt. Also das heißt, du bist in so einem Studio. Das ist so ein großes Pult. Das sieht so ein bisschen aus wie in so einem Cockpit. Und du hast halt, während du moderierst und vielleicht noch ein paar Infos auf dem Bildschirm hast, die du dir zurechtgelegt hast, musst du gleichzeitig noch die ganze Technik machen. Das heißt, du machst Sounds im Hintergrund, wenn du irgendwelche Töne abspielen willst. Musikbetten nennt man die Musik, die hinten dran läuft. Da musst du auch gucken, dass sie nicht zu laut ist, nicht zu leise. Die suchst du dir dann auch so aus, dass sie zur Stimmung passt. Das sind so viele Faktoren. Zwischendrin kann auch mal eine Info reinkommen. Oh, Moment, halt Leute, ich sehe gerade, ach, das hat sich gerade hier geändert. Ne? Das ist so Adrenalin, das gibt mir den Kick und das finde ich so geil. Das macht wahnsinnig Spaß. Ich liebe das. Das ist auch mein Lieblingsjob, muss ich sagen.
Das hört man auf jeden Fall raus, wie leidenschaftlich du darüber redest. Aber ich glaube auch, das liegt ja daran, dass es auch wirklich eine größere Herausforderung ist. Und dass du eigentlich ja, weil du eben auch oft improvisieren musst und alles gleichzeitig machen musst, ist es natürlich im Anspruch, wenn man es mit einer TV-Sendung vergleicht, eine ganz andere Geschichte.
Ja, vor allen Dingen hast du beim TV auch in der Regel, machst du es ja nicht alleine, sondern du hast immer Leute drumherum und es wird auch viel, weißt du, wird natürlich auch, die meisten Shows sind aufgezeichnet. Ich meine, im Radio gibt es auch aufgezeichnete Sendungen, aber die Sendungen, die ich zum Beispiel mache, sind natürlich nicht aufgezeichnet, ist alles live, weil das ist alles am, weißt du, am Zahn der Zeit. Du musst halt jetzt, willst jetzt, weißt du, und vor allem das Coole beim Radio ist ja auch noch, Radio sagen ja alle Leute immer, es stirbt aus, obwohl man sagen muss, dass Radio immer noch sehr, sehr viel gehört wird. Aber trotzdem ist schon so, dass wir natürlich mit anderen Medien konkurrieren. Das heißt, wir müssen halt auch schauen, dass wir auch gut bleiben oder beziehungsweise noch besser werden. Und weil die Leute, es gibt auch wenig Nachwuchs im Radio. Die Leute, die machen halt alle natürlich das irgendwie, ja, keine Ahnung, Fernsehen, YouTube, Instagram, weißt du, so wird man jetzt bekannt. Früher wurde man übers Radio bekannt. Viele Leute haben vom Radio den Sprung ins Fernsehen geschafft. Also als ich angefangen habe mit Radio, habe ich auch geguckt, wer macht das eigentlich alles und wie haben die es geschafft ins Radio und so. Und die ganzen großen Moderatoren, die man kennt, so ein Thomas Gottschalk, so ein Günther Jauch und so Anke Engelke, das sind alles Leute, die beim Radio angefangen haben.
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du gerne dem Redakteur hilfst, wenn du selbst interviewt wirst, weil du ja weißt, wie viel Pech man mit Künstlern haben kann. Denkst du aber auch manchmal so, Gott, wo hast du das denn gelernt? Also dieses Interview hätte ich jetzt echt viel, viel besser geführt?
Nee, weil ich glaube, das ist immer total situationsabhängig. Ich habe auch schon echt grottenschlechte Interviews geführt. Ich musste einmal, für den About You Award, als er noch ganz neu war, vor ein paar Jahren, haben die mich gefragt, ob ich die roten Teppich moderieren will. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung von Influencern, ich kenne die alle nicht. kein Problem, wir stellen dir jemanden an die Seite, der hilft dir. Okay, dann habe ich erstmal, ich weiß nicht, 2 Stunden nur dort moderiert, bevor überhaupt jemand da war und habe nur Quatsch geredet, weil ich hatte keine Ahnung, bis heute kenne ich den Influencer nicht. Und dann kamen die Influencer und ich hatte eine Redakteurin, die unglaublich nett war, aber die war auch nicht so gut da drin. Die hat mir irgendwelche Infos gegeben, die halt leider auch überwiegend falsch waren. Und dann bin ich zum Beispiel auch zu einer Dagi B gegangen, mit der ich mich auch heute gut verstehe. Ich glaube, das habe ich ihr gar nicht erzählt, weil ich glaube, die weiß nicht, dass ich das damals war. Und ich bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, ja, und toll und so. Und jetzt auch mit der Hochzeit und so. Und die so, das Baby ist Beauty Palace. Ich bin Dagi B. Dann bin ich zu einer anderen Tussi gegangen und habe gesagt, ey, geil, du bist nominiert für den Fitness Award. Nee, ich bin nur die Begleitung von dem und dem. Halt irgendeine, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber halt auch nur irgendein Gast, ja. Und so, es war eine Katastrophe. Also deswegen, und manchmal sind die Leute auch aufgeregt oder sie sind auch neu da drin. Also ich merke das schon auch, wenn jemand neu bei der Sache ist und so. Und deswegen, ich finde das eher ganz süß, weil ich erkenne mich in vielen wieder. Weißt du, auch wenn die mal nicht perfekt vorbereitet sind, das verstehe ich auch. Ich freue mich schon, wenn Leute gut vorbereitet sind, so wie du jetzt, aber das passiert auch mal, dass die Leute halt nicht hinterherkommen und so. Ey, und ganz ehrlich, ich bin auch nicht mal perfekt vorbereitet. Ich habe auch schon, es gibt so ein paar Standardfragen, wenn ich die stelle, dann weiß zum Beispiel Philipp, mein Co-Moderator, oder was heißt Co-Moderator, wir sind beide Moderatoren, die zusammen eine Sendung haben bei 1Live, also 1Live Go und den Nachmittag, und wir kennen uns halt super gut. Also er ist mein bester Freund, war auch mein Trauzeuge und so, also wir sind so eine Person. Und der weiß ganz genau, wenn ich diese 1, 2, 3 Fragen stelle, da weiß er, okay, Larry ist am Ende mit ihrem Wissen jetzt. Und umgekehrt genauso. Deswegen alles immer verständlich.
Oh, ey, ihr könnt es ja zum Glück nicht sehen, es ist ein Podcast, weil mir rennt mein Make-up jetzt schon weg. Und Leute, und wir sind noch nicht mal, ach man, cool. Du bist ja auch Ensemblemitglied im ZDF Neo Magazin Royal. Und du hast mal gesagt, dass Jan Böhmermann so eine Art Mentor für dich ist. Was hast du von ihm gelernt, beziehungsweise was hat er dir mit auf den Weg gegeben?
Also 2 Sachen würde ich sagen. Erstmal, also als ich beim Neo-Magazin angefangen habe, ist mir erstmal aufgefallen, das ist so gut, ist ja jetzt mittlerweile ist es ja das ZDF-Magazin Royal, damals war es noch Neo-Magazin Royal, und ich habe gemerkt, das ist so gut, weil Jan alles kontrolliert und der ist der Erste, der zur Arbeit kommt und der das Licht ausmacht. Und das war schon was, ich meine, ich bin eh so, ich war auch als Praktikantin schon so, ich wollte alles immer auch wirklich richtig lernen und sehen, was die anderen machen. Das hat mir auch jetzt als Moderatorin oder auch beim Fernsehen sehr geholfen, weil ich weiß jetzt auch, was meine Praktis und meine Volontäre so machen. Und dann können die mich auch nicht verarschen, weil ich weiß genau, was sie zu tun haben sozusagen. Ja. Weißt du, also ich finde sowas immer ganz wichtig. Und es ist halt auch so, wenn du es richtig gemacht haben willst, dann musst du es halt selber machen, denke ich. Oder zumindest kontrollieren, ja. Wer faul ist im Leben, kommt halt auch nicht weiter. Und das Zweite war, das hat er mir ganz am Anfang gesagt und ich habe erstmal überhaupt nicht verstanden, was er damit sagen wollte. Es war, glaube ich, die, weiß ich nicht, erste Woche oder so. Ich habe ja dort auch als Autorin angefangen, ne? Also als Comedy-Autorin und im Ensemble die 2 Sachen. Und dann, und das heißt, ich war da, glaube ich, noch nicht mal, also im Fernsehen und so, weißt du, also ich dachte, ich komme da vielleicht ein paar Mal dran oder so, ich wusste nicht, dass das dann so, dass ich meine festen Rubriken habe und so und dass das so groß wird, aber da hat er zu mir gesagt, Larissa, ich sag dir jetzt schon mal was ganz, ganz wichtig ist, die werden jetzt irgendwann alle auf dich zukommen und du wirst irgendwelche Jobangebote bekommen und das Wichtigste in diesem Job ist Nein sagen. Und das ist wirklich, das habe ich mir zu Herzen genommen und habe das wirklich auch so durchgezogen. Ich sage, 80% der Anfragen, die reinkommen, bei mir sage ich ab. Weil es ist wirklich, man denkt manchmal, oh, das ist bestimmt voll die Chance für mich. Eigentlich macht es mir überhaupt keinen Spaß, aber da kann ich ja jetzt nicht Nein sagen. Weißt du, solche Gedanken kommen. Oder zum Beispiel, boah, das ist aber so viel Geld. Naja, okay, ist vielleicht, kommt ein bisschen Influencer-mäßig, wenn ich jetzt auf Instagram kriegst du ja so Influencer-Angebote. Ist ja, die Summen sind ja völlig, völlig krank. Und deswegen fahre ich auch noch das alte Schrottauto von meiner Oma, weil ich diese Anfragen nicht annehme. Aber
echt, ja?
Ja, nö, also weil das ist nämlich auch so, das kostet dich halt zum Beispiel auch dann im schlimmsten Fall Vertrauen. Du denkst, ja, aber das ist so viel Geld, aber, weißt du, was ich meine? Also es ist, ich bin da so, ich habe, was Jobs anbelangt, so krasse Prinzipien und ich glaube, deswegen funktioniert das auch alles so gut und so, dass ich nie auf Akquise gehen muss. Ich muss nie also ich musste mich nie irgendwie dann jetzt irgendwie bewerben oder zu Castings gehen, sondern die kommen immer irgendwie zu uns und wir kriegen die Anfragen. Und ich glaube, das ist, weil ich so strikt Nein sage und alles, was ich mache, auch wirklich mache, weil ich das Gefühl habe, das passt zu mir, das kann ich vertreten und vor allem denke ich, dass ich da Bock drauf habe. Weil ich glaube, das ist so das, weißt du, wenn du anfängst in dieser Medienwelt, dann kommen plötzlich Angebote, wo so viel Geld zum Beispiel dahinter ist oder so viel vermeintlicher Fame und aber man muss halt langfristig denken, weißt du, und im ersten Moment denkst du, oh, wie cool, das muss ich doch annehmen, wäre ja blöd, wenn ich es nicht mache, aber du denkst halt, du musst halt auch dran denken, okay, was ist danach, ja, was ist das für ein Job, bringt der dich wirklich weiter, kann es nicht sein, dass es vielleicht, also ist es vertretbar für dich, ist es vielleicht nicht irgendwie uncool damit zu machen, passt es zu dir, die Leute nehmen dich nicht mehr ernst, wenn du jede Woche zum Beispiel irgendwelche anderen Sachen auf Instagram verkaufst, weißt du, heute ist es ein Lippenstift und morgen ist es das Fitnessprogramm und übermorgen ist es aber der, keine Ahnung, irgendwie ein Schokolade, ja, weißt du, also das ist, dann denken die Leute, okay, was macht der da eigentlich, für was steht die Person? Und bei mir ist das ganz klar, ich stehe für Musik, ich stehe für Comedy und das zieht sich durch alle Bereiche bei mir immer so ganz stringent durch.
Eigentlich äußerst du dich ja nicht politisch. Wie vereinbart sich das dann aber mit den satirischen Beiträgen im Neo-Magazin?
Das geht ganz gut, weil dort bin ich ja dort bin ich eine Figur und bin ja entweder Larissa Paris oder ich bin ja immer verschiedene Leute da. Und ich habe tatsächlich, also die Leute können das auch gut auseinanderhalten. Also es ist wirklich so, ich habe da noch nie irgendwelche blöden Kommentare bekommen von irgendwelchen Leuten, die gesagt hätten, aha, ist das also deine politische Meinung? Okay, weißt du, da sind aber auch die Neo-Magazin oder ZDF-Magazin-Zuschauer, die sind halt einfach auch schlau. Die checken das, die raffen das schon und vor allen Dingen auch, weil ich halt eben das auch so strikt bei mir auf Instagram zum Beispiel durchziehe. Und es ist manchmal schwer, es ist nicht einfach, das sich politisch aus allem so dermaßen rauszuhalten oder beziehungsweise, ich würde nicht sagen, dass ich mich nicht politisch, naja, oder wie soll ich das, ich rede nicht darüber, ich mach's, weißt du? Also ich bin kein Fan davon, bei jedem Geschehen ist, das jetzt gerade irgendwie aktuell ist und breit besprochen wird, da einen schlauen Spruch dazu zu posten. Das ist nicht mein Ding, sondern ich versuche mich einfach anständig zu verhalten, keine Schildkröten zu töten und hoffe, dass die Leute meinem Beispiel so folgen. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, das ist halt so, es ist sehr einfach bei jedem Event, das passiert, wo irgendwie Leute sterben oder wo irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Themen aufkochen oder so, dass man da sein Statement dazu setzt. Aber ich glaube, bei mir ist das schon sehr klar, auf was für einer Seite ich stehe und wie meine Prinzipien sind, weil das sieht man einfach, würde ich sagen, daran, mit wem ich arbeite, wie ich mich ausdrücke und auch, also bei welchen Jobs ich mitmache zum Beispiel. Weißt du, ich gucke mir schon genau meine Geschäftspartner an. Ich gucke mir genau an, was die gemacht haben und wo die vorgearbeitet haben, mit wem sie zusammenarbeiten. Das ist natürlich nicht immer durchsichtig und nicht immer zu 100% erfüllbar, aber ich versuche es zumindest. Und deswegen ist das auch bei mir kein Thema. Also bei mir, ich kriege nie Nachrichten von wegen, aha, wieso hast du dich jetzt nicht dazu geäußert und wieso solidarisierst du dich nicht mit dem und dem? Ne? Das ist so, ich sehe das bei vielen Kolleginnen von mir, die zum Beispiel ja bei Feminismusgeschichten sich nicht äußern und dann wirklich Nachrichten bekommen. So, aha, okay, was ist, wenn es deine Tochter wäre oder irgendwie sowas in der Art, ja. Und ich finde, ich bin Feministin, indem ich halt einfach mein Ding mache, weißt du, indem ich halt, ja, würde ich behaupten, eine starke Frau bin, die ihren Weg geht und die aber da jetzt nicht irgendwie, ja, nicht groß drum rumreden muss, weißt du? Ich finde, es wird so viel gelabert einfach. Ich habe das Gefühl, die posten die Sachen, damit sie einen Applaus bekommen, um zu zeigen, was für gute Menschen sie sind. Es geht gar nicht mehr um die Sache. Weißt du, so verhalte dich einfach korrekt und hör auf, dich als Politiker aufzuspielen. Weil die Leute denken auf Instagram, nur weil sie eine große Reichweite haben, dann müssen sie jetzt sich zu jedem Scheiß äußern. Und ich denke so, nein, du bist kein Wissenschaftler, du bist kein Politiker, du bist halt irgendjemand, der irgendwas offensichtlich gut kann und die Leute entertainen kann. Herzlichen Glückwunsch, aber bleib dabei und du musst niemanden belehren. Und du musst mich nicht belehren. Das ist nämlich das, was ich auch hasse. Leute, die sich auf Instagram alle gegenseitig belehren. Und das hat mich auch dazu gebracht, immer weniger von mir preiszugeben mit der Zeit, weil ich da gar keinen Bock drauf habe. Und im Moment funktioniert es fantastisch. Ich werde aus allem rausgehalten. Die Leute lassen mich in Ruhe. Ich kann meinen Comedy-Scheiß machen. Also wenn, andere Kollegen von mir, die das Gleiche machen wie ich, die haben die Seiten voll von Leuten, die von denen so viel erwarten. Das ist nämlich auch das Problem. Dadurch, dass die ganzen Leute auf Instagram, die eine hohe Reichweite haben, so viel zu jedem politischen Thema sagen, wird natürlich dann auch von allen anderen das erwartet. Und die wiederum fühlen sich dazu verpflichtet auch wiederum, was, weißt du, das ist so eine Spirale, die ich nicht für gesund halte, weil es einfach nur Gelaber ist. Hört auf zu labern.
Jetzt ist ja zum Beispiel auch gerade Pride Month und ich gehöre quasi, naja, das, ich bin ja bisexuell, gehöre quasi zu dieser Community dazu, wobei ich mich ehrlich gesagt ganz schön ausgegrenzt fühle. Du bist als bisexuell immer der Arsch.
Aber von wem? Aber wait, aber wieso denn der Arsch? Du hast das ist doch bei dir viel geiler. Du hast die doppelte Auswahl, ist so unfair.
Ja, ich weiß, aber erzähl das mal den Lesben. Das ist gar nicht so easy. Da bist du gar nicht so krass. Nein, aber ich sehe halt die Dinge zum Beispiel auch ganz anders. Ich muss jetzt nicht jedem das sagen, dass ich jetzt hier, weißt du, weil ich denke, das, warum sich outen? Also das ist, wenn du nicht willst, dass daraus so ein Riesenthema gemacht wird, ich bin's und fertig. Ich muss jetzt nicht noch mir einen Stempel geben und das Ganze noch politisch oder gesellschaftlich unterstützen. Weil wir wollen ja da raus. Wir wollen ja da raus, dass es gar nicht mehr zum Thema gemacht wird. Also warum macht man, naja, egal.
Ich weiß genau, was du meinst. Das ist bei mir genau das Gleiche in der DJ-Szene. Es ist immer so, ich werde immer wieder gefragt, ja, findest du, es sollte normal werden, dass Frauen auf der Bühne auflegen? Und dann denke ich, wenn du ein großes Ding draus machst, die Frauen, habe ich das Gefühl, die sagen, es muss so normal und es muss doch normal sein, dass Frauen auf, sind die das sofort überall erwähnen. Ja, ich war übrigens die einzige Frau und da müssen mehr Frauen. Und die Frauen, weißt du, ganz ehrlich, es ist mir scheißegal, was für eine sexuelle Orientierung jemand hat. Es ist sowas, das interessiert mich so 0,0. Und das Gleiche ist, es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, was für ein Geschlecht der DJ hat. Weißt du, was ich meine? Wenn du es normal machen, dann es gibt natürlich Fronten, an denen gekämpft werden muss, definitiv. Und auch was Vorteile und so weiter anbelangt. Aber ich glaube, dass man halt da so aufhören muss, wenn man nicht so ein großes Ding draus machen will, dann soll man halt einfach kein großes Ding draus machen.
Ganz genau, exactly. Ich freue mich total, dass ich euch heute das neue Recovery Pillow von der Firma Blackroll vorstellen darf. Viele von euch kennen ja sicher schon die Faszienrolle. Ich benutze die auch immer nach meinen Workouts. Ich kann damit ganz gezielt meine Muskeln entspannen. Wenn man regelmäßig dranbleibt, bewirkt die Rolle echte Wunder. Das neue Kopfkissen von Blackroll sorgt nun zusätzlich für eine passive Regeneration nach dem Sport und für optimale Schlafbedingungen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich im Moment eine Workout-Challenge mache und jeden Tag 24 Minuten ein Full-Body-Workout durchziehe. Vor allem in diesem Zusammenhang lege ich im Moment ganz besonderen Wert auf einen guten Schlaf. Und genau dafür sorgt das neue Kissen von Blackroll. Das Recovery Pillow ist echt der Knaller. Das Kissen ist nämlich nicht nur super kuschelig, sondern auch so klein und handlich, dass man es einfach mit auf Reisen nehmen kann. Wenn auch ihr euren Schlaf verbessern möchtet, unter Verspannung leidet oder wie ich sportlich super aktiv seid, dann könnt ihr das Recovery Pillow mit dem Rabattcode Kohlensäure20 jetzt 20% günstiger bestellen. Geht dazu einfach auf www.blackroll.com/natürlichkohlensäure. Du bist ja bei der zweiten Staffel LOL Last One Laughing dabei, die im Herbst ausgestrahlt wird. Die ist ja schon aufgezeichnet. Ich glaube, ich habe auch direkt bei dir bei Insta, als ich gesehen habe, dass du dabei bist, kommentiert, dass du es keine 20 Minuten schaffst.
Das ja, ich glaube, du hast eine von tausend. Alle. Die Leute selbst, die Leute, also das wird ja von Constantine Entertainment produziert und von Amazon, auf Amazon ausgestrahlt und alle dort haben gesagt, ich schaffe das nicht. Also es war wirklich, die haben mich geholt und haben schon gesagt, ja Larissa, aber wir wissen schon auch, dass du halt sofort rausfliegst. Also das ist uns allen klar. Wirklich, meine Familie hat es gesagt, meine Freunde haben es gesagt, alle haben es gesagt.
Du darfst ja jetzt natürlich nichts da verraten, wer gewonnen hat und wie das alles so abgelaufen ist. Das verstehe ich natürlich. Aber was du mir ja vielleicht verraten könntest, weil ich meine, da sind ja so krasse Namen dabei, wo ich so denke, okay, da würde ich keine 30 Sekunden schaffen, alleine bei Martina Hill. Der ist ja schon, der ist doch ciao. So, ich meine, ich fand Mirko Nonchef schon hart in der ersten. Da war schon, da wäre ich schon zusammengebrochen. Aber wer, kannst du, oh, Klaas. Bei Klaas ist auch bei mir vorbei. Kannst du uns verraten, an wem du es besonders schwer hattest? Also wer es dir wirklich, wirklich schwer gemacht hat von denen?
Am schlimmsten, und den habe ich extrem unterschätzt, ist Bastian Pastewka. Bastian Pastewka ist, ey, das denkst du nicht. Das war mit der und Anke Engelke. Das ist das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Es war wirklich, also ich hab Schweißausbrüche bekommen. Es war, also mehr kann ich dazu nicht sagen, aber die beiden sind die lustigsten Menschen auf diesem Planeten. Das ist wirklich unglaublich gewesen.
Ich hätte geschworen, Klaas und Martina Hill.
Nee, ich hab Bastian habe ich krass unterschätzt. Das war, und ich habe es in den ersten 5 Minuten habe ich plötzlich gemerkt, scheiße, Larissa.
Das wird eine harte Nummer.
Ja, das ist so krass. Das ist so krass. Du wirst sterben, wenn du siehst. Das ist richtig.
Ich glaube dir das, aber ich sag's jetzt, ich gebe eine lustige Prognose ab. Ich sage, du hast es auf gar keinen Fall gewonnen. Niemals im Leben. Ich wette einen Honi drauf. 100 Euro, das ist nicht. Ja, wir treffen uns dann nochmal und dann kriege ich meine 100 Euro. Finde ich gut. Hat mich das ja auch gelohnt. So, aber Deutschland hat es ja generell jetzt nicht so leicht mit guter Comedy im TV, ne? Also jetzt, LOL ist jetzt seit langem mal wieder, was ich jetzt auch persönlich richtig hart feiere. Weißt du, woran das liegt, dass in Deutschland das Comedy-Ding irgendwie so nicht mehr so richtig gut funktioniert?
Ich glaube, dass es generell in Deutschland Comedy ist einfach schwieriger, weil ich glaube, wir Deutschen sind alle ein bisschen zugeknöpfter. Wenn du dir mal die USA-Comedy anguckst, das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und man muss halt auch sagen, ich glaube wirklich, dass diese Political Correctness da auch einspielt, weil die Leute trauen sich immer weniger. Es ist wirklich, es ist eine vom Volk auferlegte Zensur ans Volk gefühlt, weißt du? Also es ist wirklich, ich finde toll, dass jetzt über viele Dinge gesprochen wird und reflektiert wird. Und da habe ich mir auch bei vielen Dingen auch ein Beispiel dran genommen und gemerkt, okay, ja, stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Cool, dass man darüber redet. Aber dieses den Leuten Meinungen auferzwingen und dass es keine Mitte mehr gibt, sondern nur schwarz oder weiß und rechts und links. Und es ist so, also das bricht der Comedy das Genick. Und ich glaube, dass es, dass wir für Comedy mutige Leute brauchen. Das ist leider einfach so, die sehr, sehr stressresistent sind. Und ich kann mir vorstellen, dass auch unsere alte Riege, die Comedy-Riege, mit denen wir aufgewachsen sind, dass die vielleicht auch einfach keinen Bock mehr haben, weil du kommst ja auch gar nicht mehr mit. Also du weißt, jeden Tag ist irgendwas Neues verpönt und wehe dir, du machst auch noch Witze drüber, weil du wirst ja auch sofort kategorisiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch dazu beiträgt.
Wir kommen zu unserem ersten Fragespiel, liebe Larissa, das da heißt Ampelphase. Du darfst aus Grün, Gelb und Rot jeweils 2 Fragen ziehen. Wenn dir eine davon überhaupt nicht gefällt oder du meine Antwort einfach wissen möchtest, dann darfst du die an mich abgeben.
Oh, das ist aber geil. Wie sympathisch. Wirklich gut.
Du darfst direkt jetzt anfangen. Grün, Gelb, Rot, leg los. Such dir eine Farbe aus, ich ziehe für dich eine Frage.
Gelb.
Das finde ich eine interessante Frage.
Wer sich ich habe voll Angst. Oh.
Wer hat sich diese wohl ausgedacht? Wo hört bei dir der schwarze Humor auf?
Ich würde ja sagen, bei Kindern, ich bin mittlerweile sehr, sehr sensibel geworden, was Kinder anbelangt. Früher fand ich Kinder einfach nur unnötig. Und jetzt aber, wo ich selber eins habe, finde ich Kinder ganz geil. Und deswegen bin ich dann so, würde ich eigentlich sagen, bei Gags, wo weißt du, wo es dann um Kinder geht und so. Aber eigentlich gibt es auch manche, die echt lustig sind. Deswegen, ich glaube, bei mir gibt es keine Grenzen. Ich glaube, ich finde nicht immer alles unbedingt lustig. Aber ich glaube, wenn es im privaten Rahmen ist, dann hört der schwarze Humor bei mir nirgends auf.
Du lachst jetzt also nicht mehr, wenn so ein kleines Kind vom Fahrrad fällt und anfängt zu weinen.
Oh doch, nein. Nee, ich weiß. Nee, ich weiß, es kommt auf die Situation aber an, ob es ein sympathisches Kind ist oder nicht.
Okay. Du darfst eine weitere Frage ziehen aus Grün, Gelb oder Rot.
Grün.
Von einer Skala von 1 bis 10, wie geizig bist du?
Also wenn es um Essen geht, dann 10, bin ich super geizig, ich teile nichts. Ich hasse das. Ich hasse auch dieses so, darf ich bei dir mal probieren? Nein, halt dein Maul. Nein, darfst du nicht. Ich hasse das. Was soll das? Was bringt dir das jetzt, den Geschmack von meinem Essen in deinem Mund zu haben? Du hast es nur ganz kurz. Und es bringt dir nichts. Wir werden wahrscheinlich die nächste Woche nicht nochmal herkommen und du wirst dir nochmal bestellen. Also, warum interessiert dich das? Lass mein Essen in Ruhe, geh einfach, iss deinen Scheiß und geh weg. Da ist eine ganz krasse 10. Da bin ich wahnsinnig geizig. Bei anderen Sachen bin ich, würde ich sagen, nicht so geizig. Es kommt drauf an, glaube ich. Nee, ich würde sagen, ich bin, glaube ich, kein geiziger Mensch. Also, ich finde auch zum Beispiel Leute, die bei Geld geizig sind, finde ich ganz furchtbar. Das finde ich, da zum Beispiel bin ich 0,0 geizig, weil dafür ist es mir einfach so egal. Beim Essen nicht, da ist eine 10. Da werde ich schon
auch aggressiv. Das ist bei mir auch so. Definitiv kann ich total nachvollziehen. Du darfst die nächste Frage ziehen.
Dann nehme ich noch eine grüne.
Nee, nimm mal eine gelbe jetzt.
Okay, dann nehme ich eine gelbe.
Okay. Ja. bei mir hat jeder die freie Wahl.
Ja.
So, würdest du ins Dschungelcamp gehen?
Nee, niemals im Leben. Aber ich muss sagen, ich habe mir sehr oft schon vorgestellt, wie ich im Big Brother Haus wäre und wie ich im Dschungelcamp wäre und bei hier das Sommerhaus der Stars und so. Und ich hätte schon Bock, das zu machen. Also ich hätte schon Bock, das zu machen. Aber ich mache es nicht, weil das will ich gar nicht. Weil das ich glaube, dass am Ende des Tages ist das ist schon in manchen Fällen schon erfolgsversprechend, aber das ist ein Erfolg, den ich nicht haben möchte. Nicht die Art von Erfolg und nicht die Art von Aufmerksamkeit, die ich will. Ich finde, ein großes Publikum, das heißt nicht Qualität. Weißt du, ich habe lieber gerne eine bestimmte Sorte von Fans, sage ich mal. Und das macht das Leben viel angenehmer als die Masse. Weil je mehr Leute kommen, desto mehr Idioten kommen einfach. Das ist einfach so. Je mehr Fans du hast, desto dümmer werden die Fans.
Okay. Du bist ja viel auf Instagram unterwegs und das ist so krass. Ich habe letztens auch aufgrund der Recherche, weil mein Mann mich gefragt hat, wer jetzt mein nächster Gast ist. Ich habe gesagt, ich freue mich so krass, weil ich ja auch immer den ganzen Insta-Stuff verfolge. Und dann habe ich ihm das gezeigt und er hat sich auch kaputt gelacht. Er sagt, oh, die ist aber wirklich lustig.
Oh, wie nett. Grüße.
Sage ich ihm. Er hört den Podcast ja nicht, deswegen muss ich es ihm wirklich ausrichten.
Ja, hört er ihn nicht?
Aber nee, ich bin ihm da echt nicht böse. Der arbeitet ungefähr gefühlt 24 Stunden am Tag und deswegen kann ich das total verstehen.
Ja, aber mein Mann ist auch, meine Radiosendung hört er, weil die kann er nebenbei hören und das mag er gerne.
Siehste?
Das mag ich gerne als Radiomoderatorin, aber die anderen Sachen sind ihm einfach, glaube ich, das.
Aber was ich wissen will, wie kommst du denn auf diese Stories und Reels? Denkst du dir das aus oder hältst du einfach drauf?
Ich halt einfach drauf. Ich habe mir noch nie vorher eine Story überlegt oder ein Reel oder so. Nie. Also ich mache wirklich das Handy an und das ist ja auch immer so, das entspringt ja bestimmten Situationen. Also zum Beispiel meine neueste Figur, die Cordula.
Instamom Cordula.
Instamom Cordula. Das kam, weil ich habe mich mit einer Freundin getroffen und hatte so ein Outfit an und hab mich so im Spiegel angeguckt mit meinen rosa Pantoffeln und so. Und ich dachte, wow, ich sehe einfach aus wie diese krassen Instamoms. Und so, weißt du, die so perfekt sind und so. Und auch alle so Klamotten tragen. So das ist ja alles so ähnlich. Und dann habe ich einfach das Handy genommen und habe, das kommt dann von alleine. Also das ist nichts, was ich mir jetzt so vornehme. Sondern das ist so, ich hatte dann letztens, jetzt vor ein paar Tagen, das Outfit wieder an, beziehungsweise das Hemd dazu. Und dann irgendwie habe ich mich einfach wieder wie Cordula gefühlt und habe schnell einen Pullover drüber angezogen und habe das nächste Reel gemacht und das kommt dann auch so wie aus der Pistole geschossen. Also, und es ist oft so, dass die Sachen, bei denen ich das Gefühl habe, das ist total dumm und das irgendwie, ach, soll ich das überhaupt jetzt posten? Das sind immer die Sachen, die am besten funktionieren. Das ist echt krass.
Aber ist das, aber ist gerade jetzt hier Instamam Cordula, ist das so sozialkritisch? Ist das so eine Parodie der Influencer oder quasi aber auch eine Ansage gegen die Leute oder Influencer, die ihre Kinder auf den sozialen Plattformen vermarkten?
Ja, also ich finde es ja ganz schlimm, wenn man Kinder auf Instagram postet. Also ich ertrage diese Videos von Kindern, über die sich lustig gemacht hat und die dann anfangen zu weinen und oh, und die finden das süß und halten die Kamera drauf und Kinder, von denen erzählt wird, ja, der Maximilian, der hat dann heute den ganzen Tag noch Durchfall gehabt und so. Ich kann das nicht mehr. Ich finde, das ist so, weißt du, es ist so respektlos diesen Kindern gegenüber. Das ist, also ich finde es ganz, ganz schlimm und das tut mir richtig weh.
Hast du das mitbekommen, dass irgendwie diese, oh, wie heißt die nochmal, Melanie Müller, diese Ballermann-Braut, ich weiß gar nicht, was die irgendwie kann oder macht, dass die ihr Kind beim, während es auf der Toilette auf dem Töpfchen war.
Ich habe die Story zufällig gesehen.
Ey, da hört es doch aber irgendwann auf. Das ist doch Wahnsinn. Wenn das Kind irgendwann mal in einem Alter ist, wo sich so denkt, okay, das hat meine Mutter, also ich würde mich da auch so vorgeführt fühlen. Das ist Wahnsinn. So dein letztes Privates und dann auch noch dein Geschäft, so, also egal, das ist doch Wahnsinn. Ich finde das krass. Das muss doch bei einem selber mal klingeln irgendwie.
Ja, ich glaube, das ist aber, die Leute raffen das einfach nicht. Das ist für die, ich kann verstehen, dass man sein Kind posten will. Ich kann es nachvollziehen, weil ich mache auch den ganzen Tag Bilder von meinem Kind. Aber das sind halt Sachen, die, also man muss das Ego hinten anstellen. Das ist einfach so und man muss da ans Kind denken. Und es ist halt wirklich, das ist halt, man tut dem Kind damit nichts Gutes, denke ich, weißt du? Und es ist ja auch dieses, die Leute, die dann zum Beispiel, ich habe letztens eine Influencerin gesehen, die hat von ihrer, diese Tochter ist, glaube ich, 8, 9, 10. Und dann filmt die kompletten Schubladen, den Inhalt der Schränke, zeigt die Unterhosen. Hier bewahrt ihr die Unterhosen auf und hier ist das und das und hier sind die Malstifte und so. Weißt du, und als ich schwanger war, haben mich alle gefragt, ob ich nicht auch die Wickelkommode zeigen kann und so. Ich hab gesagt, nein, das ist selbst bei einem Baby hat es, weißt du, es ist Privatsphäre. Guck mal, erinnere dich mal, als wir irgendwann so in die Pubertät gekommen sind. Da war das Schlimmste, wenn die Mutter in unser Zimmer gekommen ist, ohne zu klopfen und da nur die Wäsche reingelegt hat. Weißt du, man hat da, das ist so wichtig, Privatsphäre. Und dann bei so einem Kind dann drauf zu scheißen und sagen, ja, aber das ist doch, ich habe doch das Recht dazu. Das ist für mich, ich finde keine Worte dafür und ich finde es mittlerweile auch einfach nur noch traurig. Ich finde es wahnsinnig traurig und es ist so gefährlich, wie viele Infos wir über diese Kinder haben und wie die auch dagegen das verwendet werden können, weißt du? Also mir hat zum Beispiel eine Erzieherin geschrieben, die gesagt hat, dass sie ein Kind hat bei sich, deren Mutter Influencerin ist und über dieses Kind weiß die Welt alles, wann es geboren ist, wann es Tennisunterricht hat, wann es zum Schwimmen geht, die Vor-, mit Mittleren und Nachnamen, wo es wohnt, also alles, wann es mit der Kita fertig ist. Und die meint, sie hat immer Angst um dieses Kind, weil da kann irgendjemand kommen und sagen, ja, deine Mama, die und die und die, weil du hast ja jetzt dann und da, weißt du, das sind so Informationen, so du musst jetzt mit mir mitkommen, ja. Das sind so Informationen, die können so leicht ausgespielt werden. Es ist so einfach und mir hat mal eine Frau hat mir geschrieben, da habe ich irgendwas gepostet. Ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, ich habe das und das T-Shirt. Da wollten Leute irgendwie wissen, wo ich irgendwas her hatte. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, Amazon oder so. Und da hat sie geschrieben, warte, ich suche dir die Nachricht raus. Die hat geschrieben, bitte nicht zu Amazon-Bestellungen anregen, wenn es irgendwie geht. Danke, mit einem Herz-Smiley. Dann bin ich mal auf ihren Account gegangen. Und habe ihr dann geantwortet, bitte keine Kinder ins Netz stellen, wenn es irgendwie geht. Danke, auch ein Herz-Smiley. Dann hat sie geantwortet, man erkennt mein Kind nicht. Dann habe ich geantwortet, natürlich erkennt man das. Ich habe das Kind komplett, zwar dann überall gesehen, das erkennt man nicht, natürlich erkennt man das. Dann hat sie geantwortet, wenn du es neben zwei anderen 6 Monate alten Babys frontal sehen würdest, könntest du sicher nicht sagen, welches meins ist. Seitlich, Augen zu und auf den Bildern wenige Wochen alt. Selbst ich habe Probleme, die alten Bilder mit ihm heute in Verbindung zu bringen. Aber gut, du wolltest eben was finden. Am besten du bewirbst einfach weiter Arschlochkonzerne und ich lasse meine Fotos stehen, die niemanden hier auf der Straße oder sonst wo mein Baby erkennen lassen. Whataboutism? Also sie hat ja recht damit, dass Amazon einfach nichts Geiles ist. Aber ich finde es halt schon echt heftig, dass erstmal jemand random das zu schreiben. So, warum sollte ich auf dich hören? Wer bist du? Ich kenne dich nicht, weißt du? Und dann dachte ich, okay, dann mach ich das Gleiche bei ihr und sag, ey, dann stell du doch einfach mal dein Kind vielleicht nicht online, weißt du? Weil ich meine, wenn es so ist, wenn das die Gesellschaft ist und wir können uns gegenseitig einfach auf Sachen aufmerksam machen, dann mache ich dich netterweise auch darauf aufmerksam. Weißt du, und dann ist es so ein, dieses einfach nicht wahrhaben wollen. Nö, das erkennt man nicht, doch tut man. Ja, aber man wird es ja nicht, genau, weißt du, mittlerweile haben wir Technologien, wo du alles rausfinden kannst, sofort. Irgendwann der Arbeitgeber dieses Kindes wird einfach irgendwann auf Google den Namen eintippen müssen und dann wird er sofort dieses Babyfoto finden, wie es da irgendwie nackig in der Wanne liegt und so.
Das ist eben das Schlimmste, du sagst es gerade, dann geht es in Richtung Kinderpornografie, das ist einfach Material, was im Netz ist und was einmal im Netz ist, das ist einfach wirklich schwer wieder rauszukriegen und die meisten gehen damit so loose und so verantwortungslos um. Es ist ein Thema, was aber, glaube ich, gerade hoffentlich ein bisschen die Wende nimmt, weil es echt viele Leute gibt, die da so ein bisschen aufstehen und sich dagegen wehren. Allerdings, wie ich finde, noch nicht genug.
Ja, weißt du, was auch krass ist? Dass mir viele schreiben, hahaha, wie lustig, deine Cordula-Mom und so, deine Parodien und so weiter. Und voll gut, dass du das machst. Dann gehe ich auf deren Profile und die posten alle ihre Kinder. Die fühlen sich halt einfach nicht angesprochen. Das ist das Krasse. Die Leute fühlen sich nicht angesprochen, weil die sagen ja, ich habe ja einen kleinen
Account. Man erkennt es ja nicht.
Ja, man erkennt es nicht. Ach, ist doch nicht so schlimm. Ey, ich meine, ganz ehrlich, jeder muss das machen, worauf er Bock hat. Aber mich nervt es, dass wenn ich durch Instagram scrolle, immer ich fremde Babys sehe. Das nervt mich voll. Das macht mir keinen Spaß mehr, weißt du? Das ist so, mir tun die Kinder da halt leid.
Ich find's eigentlich eher schade, dass die Zeit, die man da gerade damit verschwendet, eine Insta-Story zu machen oder ein Reel zu drehen oder Fotos zu machen und das Kind eigentlich gerade so wahrscheinlich natürlicherweise gar nicht weiß, was das ist und darauf überhaupt gar keinen Bock hat. Das kommt nochmal ganz oben drauf, weil das ist ja Qualitätszeit. Ich mache zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freunden bin oder mit meinem Mann bin oder weiß ich nicht, wenn ich alleine bin, es gibt Qualitätszeit. So, ja. Es gibt einfach so Zeit, wo da hat ein Handy nichts verloren, weil du musst ja die Momente auch, die kannst du nicht festhalten und genießen, wenn du draufhältst. So, das muss auch mal Punkte geben. Ne? Und mit Kindern ist es halt, das ist die wichtigste Zeit. Ja. Herrgott, das genau. Ist so, was mit 16 ist es, macht's eh sein eigenes Ding. So, das ist, du hast nur die paar Jahre und naja, egal. Es ist ein heikles, schwieriges Thema und ich finde aber, da muss ein bisschen was passieren.
Ja.
Aber seitdem dein Kind auf der Welt ist, bist du da weniger aktiv? Wahrscheinlich, ne?
Ja, also es hat aber auch schon vorher angefangen, also dass ich so weniger aktiv war und das lag aber auch wirklich daran, wie man wahrscheinlich auch schon jetzt gemerkt hat, dass ich einfach nicht mehr so Bock hatte, private Sachen zu teilen, weil mir das einfach alles auf Instagram, das ist mir zu bashig geworden. Man wird, weißt du, Leute, die ich kenne, sind von Shitstorms überflutet worden wegen Schwachsinn. Und ich dachte, das hätte jedem passieren können. Was ist das? Wirklich? Jetzt regt ihr euch wegen so einem Scheiß auf? Mein Gott, Leute sind alle so verdammt nervig geworden.
Ich kriege immer Nachrichten, das ist so geil. Die einen fragen mich immer, oh, wo hast du denn das Kleid heute her und wo, welcher Schmuck ist das? Und die anderen sagen, ey, Doreen, du bist voll unnatürlich.
Das ist so krass, was soll das? Warum fühlen die Leute sich berufen dazu, dir sowas zu schreiben? Warum sollte dich das interessieren? Das ist so asozial.
Nee, vor allen Dingen ist es auch so geil, dann gehe ich auf ihre Instagram-Seite und das sind dann die Weiber, die weder eine Ahnung haben, wie was ein Concealer ist oder wie man einen Lidstrich zieht. Du kannst es halt einfach nicht. Und deswegen, so weißt du, das ist dann auch so geil, damit du dich dann nicht so schlecht fühlst, musst du mir ein schlechtes Gefühl geben, das ist halt so geil. Ich bin auch oft natürlich, aber ich hole halt gerne das Beste aus mir raus und ich wüsste auch nicht, was dich das angeht. So.
Genau, aber das ist genau das, guck mal, zum Beispiel, ich finde das nicht geil, wenn Leute ihre Kinder posten. Ich habe noch nie jemanden angeschrieben und gesagt, Video. Nee, weißt du, was ich meine? Also ich gucke mir die Profile da nicht an. Ich habe mein Profil, das ist mein Haus sozusagen und da poste ich, was ich möchte und auch meine Meinung zu manchen Dingen. Und ich muss sagen, dieses Kinderthema ist das einzige, ich würde das schon in Politik auch einordnen, das, wo ich mich so politisch, sage ich mal, äußere. Ich versuche es halt ein bisschen, ja, so in Comedy zu verpacken. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, meine Meinung für so dermaßen wichtig zu halten, dass ich irgendeine von diesen Influencern anschreibe. Das ist so, das finde ich so grenzüberschreitend. So, ich gucke mir deren Sachen einfach nicht an. Fertig. Und es ist genau bei dir, wenn die Leute finden, dass du irgendwie, keine Ahnung, Kacke aussiehst oder irgendwas machst, was sie nicht geil finden. So, warum glauben sie, dass ihre Meinung so verfickt wichtig ist, dass sie dir das jetzt schreiben muss?
Das ist, ja, vor allen Dingen ist es so krass, selbst meine Freunde, ja, sind jetzt ja nur ein paar, aber selbst meine Freunde, die würden sich das nicht trauen. Also ja, die würden mich fragen, ganz respektvoll, ey, darf ich dir, willst du meine Meinung dazu wissen oder so? Und ganz oft, wenn mich das interessiert, sage ich ja, ich sage aber auch manchmal nein, weil ja, es gibt so Dinge, über die, also aber auf die Idee würden nicht mal meine eigenen Freunde kommen, mir sowas zu sagen. Und das verstehe ich dann nicht. Egal. Aber du wirkst schon so, als wäre dir das egal, was die Leute über dich denken.
Nach wem ist das egal? Niemand ist das egal, was die Leute über einen denken. Natürlich ist das, also wenn jetzt mir jetzt jeder schreiben würde, dass ich ein scheiß Mensch bin, dann würde ich mir schon noch meine Gedanken dazu machen, überlegen, vielleicht.
Auch wenn die dich nicht kennen?
Ja, ich würde mir zumindest Gedanken darüber machen, okay, vielleicht mache ich irgendwas, ich meine es gut, aber vielleicht kommt es nicht gut rüber. Vielleicht muss ich das überdenken. Das, finde ich, ist schon auch der Vorteil. Und deswegen ist es auch so cool, finde ich, dass zum Beispiel die Community, die ich habe und die Fans, die ich habe, halt auch wirklich coole Leute sind. Ich habe da nie Hate. Ich habe da nie so, also das, die Nachricht, die ich eben genannt habe, das war eine der einzigen bösen Nachrichten, die ich so bekommen habe. Ich kriege keine bösen Nachrichten. Und wenn, dann ist es wirklich so, dass Leute irgendwie, keine Ahnung, mir zum Beispiel nach einem Gig vielleicht irgendwie geschrieben haben, so, ey, das fand ich cool, aber da war zum Beispiel, das, weiß ich nicht, für Frauen vielleicht schwieriger, weil da waren da so Moshpits und so und da muss man aufpassen und so, weißt du, und dann nehme ich das auch zu Herzen und schaue zum Beispiel, dass ich vorher mit dem Club spreche und sage, hey, sind da genug Securities, wie läuft das ab und so, sind wir da sicher und, ne, also, und, es gab schon Sachen, wo Leute dann mir zum Beispiel auch gesagt haben, ja, die Musik, das, was du da rausgebracht hast, also ich fand das und das stärker und so, weißt du? Und dann muss ich schon sagen, es kommt halt immer drauf an, auch wie die Leute es sagen, aber dann nehme ich mir das schon zu Herzen. Und es heißt ja nicht, dass ich dann auch mich ändere. Ja, es kann auch sein, dass ich sage, ja, okay, dankeschön, aber ich sehe das nicht so. Aber ich finde, man kann schon reflektieren, aber ich finde, es kommt halt einfach auch drauf an, worum es geht. Und also weil zum Beispiel, wenn Leute mir schreiben, irgendwie, ja, ist doch geil, seine Kinder zu posten, jetzt, wenn wir bei dem Thema sind, dann werde ich nicht reflektieren und sagen, ja, stimmt, vielleicht sollte ich das bei meinem Kind auch machen, ne? Also man hat schon so seine Prinzipien, aber ich glaube, es ist schon so ganz nett, wenn es einem zum Nachdenken anregt, finde ich schon nicht schlecht, aber ich finde halt, es kommt auch einfach, wie gesagt, drauf an, wie es überbracht wird. Wenn mir jemand wie bei dir jetzt sagt, du schminkst dich scheiße, dann was soll ich denn da, dann was soll das, ja? Aber wenn jemand zum Beispiel, weiß ich nicht, mir indirekt sagt, weil er mich irgendwie ungeschminkt sieht oder so, sagt, ey, ich finde eigentlich Schminken, das ist gar nicht so, brauchst du gar nicht, du siehst natürlich total toll aus oder so, weißt du, dann denke ich, ja, okay, vielleicht ist es ein bisschen viel Schminke, vielleicht reicht es auch einfach nur ein bisschen Schminke drauf zu machen oder so.
Du hast aber doch, würdest du schon sagen, gesundes Selbstbewusstsein.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, glaube ich, kann ich, also breche ich da jetzt auch nicht zusammen, wenn mir jemand schreibt, dass ich scheiße aussehe. Was meinst du, wie viel? Also, bei YouTube zum Beispiel, das ist so krass, was da zum Teil unter Videos von mir steht, wie hässlich ich aussehe und so, das ist mir scheißegal. Also, ist
echt, liest du dir das echt durch?
Früher auf jeden Fall, mittlerweile nicht mehr, aber früher, als ich mit Neo Magazin angefangen habe und so, da habe ich mir die Sachen alle durch, weil es halt neu ist, ja, man denkt, oh krass, was denken jetzt die Leute von mir, und dann irgendwann habe ich gelernt, wie das Game läuft, und dann war es mir egal, aber ja, ich
du kannst es eh niemandem recht machen.
Ich glaube,
weißt du, wenn du zu positiv bist, dann hast du zu wenig Ecken und Kanten. Wenn du dich dann mal irgendwie äußerst, dann ist es gleich wieder so, mein Gott, was sagten die, das kann die doch nicht sagen. Ja, was denn nun? Entscheidet euch doch mal. Das ist auch so geil, ich mache ja deutsche und englische Musik. Dann bringe ich was Englisches raus, dann steht drunter, oh, aber Deutsch hat mir echt viel besser gefallen. Und dann bringe ich was, weißt du, dann bringe ich wieder was Deutsches raus, oh, deine englische Nummer, man kommt wieder was auf Englisch. Ja, Leute, wisst ihr, das ist so, baut euch doch einfach irgendwas. So,
genau, denn, ich glaube, man muss sich nur das rausziehen, was für einen, weißt du, bei mir ist es eher so, muss ich sagen, wenn, also, dass ich bei vielen Dingen reflektiere und das zu Herzen nehme, weil ich irgendwo weiß, dass sie recht haben, weißt du, Sachen, bei denen ich es mir eh gedacht habe, wie bei dem Beispiel Musik, ich finde, dir steht mehr die Art von Musik, das produzierst du besser oder so. Und dann denke ich, ja, okay, hat er nicht unrecht, stimmt schon. Und irgendwie macht es mir auch mehr Spaß. Eigentlich sollte ich mehr das machen. Und weißt du, also das meine ich. Aber es gibt so manche Sachen, da, also wenn jemand schreibt, sieht kacke aus, dann, ja, okay, also das haut mich nicht um. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch nicht so viel böse, also ich kriege nicht so viel Hate ab. Ich würde sagen, ich kriege eigentlich gar keine Hate ab. Also wie gesagt, die Community, in der ich bin, die sind alle voll nett, auch zueinander und in den Kommentaren. Da wird nie rumgestritten oder so. Und wenn, das war ganz selten mal, wenn sie da anfangen, sich gegenseitig zu bekriegen. Und dann ist es immer, immer irgendeine Political Correctness-Scheiße, lösche ich direkt. Weil ich sage so, nee, Mann, ey, wir sind hier, das ist mein Haus, ihr könnt gern reinkommen. Und hier mit mir chillen, aber ihr fangt nicht an zu streiten, ich habe keinen Bock auf so eine Scheiße. Das ist dann, könnt ihr gerne unter einem Promi-Flash-Artikel, könnt ihr euch gerne drüber streiten, aber nicht bei mir.
Darüber können wir uns jetzt ewig, da könnte ich auch ewig und 3 Tage erzählen.
Wir sind wahnsinnig negativ gerade, ja. Auf Doreen, oder? Das geht gerade so eine negative, wir regen uns gerade die ganze Zeit nur über Sachen auf.
Und vor allen Dingen steht jetzt aber in meinen Interviewfragen, pass auf, du bist ja sehr positiv, locker und lebensbejahend.
Ja, aber bitte das auch.
Ja, ich weiß, deswegen steht es ja auch hier. hat dir das während deiner ersten Schwangerschaft geholfen und wie hast du die generell erlebt?
Ja, voll. Also ich muss sagen, ich war noch nie so ausgeglichen wie in meiner Schwangerschaft. Also ich war die Ruhe selbst. Ich war so entspannt und es war ja auch noch Corona, wo ich sagen muss, war kein Corona-Baby, weil das haben dann viele gesagt, ja, das ist ein Corona-Baby, so nach dem Motto, die ist nur schwanger geworden, weil der langweilig war, so wie andere Leute, jetzt plötzlich alle einen Hund holen, weil sie jetzt mehr Zeit haben. Also, nee, Baby ist vorher schon entstanden. Und ja, und das hat halt total geholfen, weil eigentlich hatte ich mir vorgenommen, alle DJ-Gigs auch zu machen. Ne? Also ich wollte eigentlich die Festivalsaison weitermachen. Und ja, und das ging halt dann nicht. Und das war dann auch gar nicht schlecht. So konnte ich halt echt entspannen. Also, war gut.
Hat sich jetzt viel verändert, seitdem dein Kind so vermutlich die Hauptrolle in deinem Leben übernommen hat?
Ja, ist halt noch ein zusätzlicher Job, der dazugekommen ist. Ja, aber ich mache trotzdem die gleichen Jobs wie vorher auch. Also klar, es verändert sich alles, aber ich habe mich nicht verändert. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, weißt du, man hört immer diese Sachen, wenn das Kind da ist, dann ist das Leben aber vorbei. Ja, dann war es mit dem Feiern gehen. Ja, dann war es mit dem Arbeiten. Ja, dann war es mit dem Schlafen. Ja, dann war es mit dem, weißt du, es ist alles immer so, ich habe so das Gefühl, Leute erzählen immer so wahnsinnig negativ über die Kinder, weißt du, es ist immer alles so.
Ja, so, klingt so, ja.
Also ich habe immer so das Gefühl, manchmal erzählen die Leute das auch so negativ, weil das ist ein anstrengender Job, ja, aber ich habe so das Gefühl, die wollen dafür so heroisiert werden, weißt du, die wollen, dass man jetzt irgendwie ihnen applaudiert, sagt, oh ja, und du hast es geschafft, krass, Wahnsinn, also ich werde nie dahin kommen, wo du hingekommen bist, weil ich habe ja keine Kinder, ich darf dazu ja auch nicht mal meine Meinung sagen, weil wer Kinder bekommen hat, der weiß alles und der darf zu allem auch seine Meinung sagen und das ist, da braucht man echt Eier aus Stahl und so krass ist es nicht, also ich meine, ich habe natürlich halt viel Hilfe, ne, ich habe einen Mann, der mir hilft, und meine Familie und so. Deswegen, da gibt es andere Beispiele, wo Leute zum Beispiel also keine Hilfe haben. Und da habe ich den größten Respekt davor. Aber wenn man in so einer Lage ist, in der ich bin, dann ist das gut zu handeln. Und ich bin, ja, wie gesagt, immer noch die Alte. Ich denke, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht eingeschränkter oder so oder... Es gibt nichts, was ich jetzt nicht machen könnte. Ich kann immer noch meine Freunde treffen. Ich kann immer noch abends ausgehen, so wie es jetzt halt irgendwie möglich ist mit Corona. Und ich kann immer noch die Jobs machen, die ich machen möchte. Ja, also es hat sich alles verändert und nichts eigentlich.
Du hältst ja deine Familie aus der Öffentlichkeit raus, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Das mache ich nämlich auch. Mhm. Aber was mich jetzt wirklich interessieren würde, hätte dein Mann so grundsätzlich eigentlich Bock drauf? Oder also war das deine alleinige Entscheidung, das so komplett zu trennen?
Ja, also der hat am Anfang immer wieder zu mir gesagt, ey, du kannst mich ruhig mitfilmen, ich habe damit überhaupt kein Problem. Und dann habe ich gesagt, ja, weil du nicht weißt, was das ist. Weil der hat kein Instagram, dem ist das total egal. Deswegen ist es ja auch so, dass der sich auch so meine Sachen nicht anguckt auf Instagram oder so. Das ist einfach, das ist nicht, weil er das doof findet und ein Problem damit hat, sondern das ist nicht so seine Welt. Das ist nicht sein Ding. Und ich habe aber dann direkt gesagt, ich will das nicht, weil ich habe einfach, weißt du, ich werde, also wenn ich unterwegs bin auf der Straße, werde ich eigentlich immer angesprochen. Und das ist manchmal schon auch ein bisschen, ja, ein bisschen doof, wenn mein Mann dann mit dabei ist oder, weißt du, Familie und so, dann ist das ein bisschen unangenehm. Auch wenn die Leute eigentlich immer sehr nett sind, aber manchmal willst du das halt nicht, weißt du? Aber ich kann damit gut umgehen, weil ich habe mir diesen Job ja auch aktiv ausgesucht und ich weiß, was damit einhergeht, mein Mann aber nicht. Und ich wollte ihn schützen und mittlerweile ist er auch ganz froh drum und sagt es. Also er hat kein Problem mit, wenn er im Hintergrund zu hören ist und so, das ist ihm total egal. Und aber ja.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir exakt das Gleiche.
Ja?
Ja, total. Das ist
Hat er auch Instagram und so?
Hat er, aber ich habe tatsächlich witzigerweise, das ist erst, glaube ich, vor einer Woche oder so, habe ich auch alle meine engsten Freunde blockiert. Also, dass mich keiner mehr irgendwie, also mein ganz engster Umkreis kann meine Insta-Stories nicht mehr sehen.
Was?
Und alles, was ich mache. Ja, weil ich finde, ich bin generell jemand, der, was Freundschaft betrifft und so alles, was so in die Tiefe geht, also ich lasse wirklich super wenig Menschen also nah an mich ran. Mhm. Und halte das irgendwie für nicht so cool, dass die immer wissen, was in meinem Leben so vor sich geht, was ich den ganzen Tag so treibe und mache. Ich hätte dann schon gerne, dass sie mich anrufen, wenn es die interessiert und dass sie mich fragen, wie es mir geht und wie mein Tag war. Mhm. Und das ist einfach so, ich hatte da einfach keinen Bock mehr drauf. Und seitdem ich das mache, witzigerweise habe ich viel, viel mehr Content. Also weil ich mehr mache, weil ich mich nicht mehr eingeschränkt fühle, weil dann sagst du jemandem, du bist dann irgendwie auch mit Bekannten oder so, dann bist du irgendwie verabredet, dann sagst du es ab, weil du hast einen Termin reinbekommen, dann wundert er sich aber, warum er sich jetzt mit dem trifft, dann muss ich mich da wieder rechtfertigen, weil die hat doch gesagt, die muss jetzt da und da hin und so. Ey, das ist dann so, nee, dann frag mich, ruf mich an und frag so, weil es gibt so viele Missverständnisse, diese Insta-Story, ich habe so viele Missverständnisse schon erlebt. Deswegen habe ich jetzt meinen engsten Umkreis und engste Bekannte blockiert. Beziehungsweise hat die natürlich gesagt, so, ne, ich mach das jetzt einfach.
Ich wollte gerade sagen, wie haben die reagiert?
Verständnisvoll. Ja? Die können das total nachvollziehen. Ja, witzigerweise sind es nämlich auch Leute, die selber so einen Instagram-Account haben und die sind aber nicht so unterwegs. Die haben halt irgendwie, keine Ahnung, 300 Follower oder 200 oder, weißt du, die halt normale Jobs haben. Meine Freunde kommen nicht aus der Branche.
Ja, bei mir auch.
Ja, und die posten dann natürlich halt, keine Ahnung, alle 3 Wochen mal irgendwie ihren Kaffee auf Sylt und das war's. So, das ist so schön. So, ja. Und ich muss die halt auch anrufen, wenn ich wissen will, was die machen, wie es denen geht, was die erlebt haben und so. Und ich denke, das ist ja nur fair. So, ich bin jetzt hier, klar, jemand anderes, aber ich möchte diese persönliche Beziehung einfach auch haben. Und seitdem, bin ich ehrlich, klingelt mein Telefon wesentlich öfter.
Krass.
Und es ist halt, ja, das ist echt ein Unterschied. Und ich kann es echt nur jedem empfehlen, weil das eine ist auch, das ist für mich auch Arbeit. Also das ist, ich mache das gerne, aber ich halte mich, mein Produkt quasi damit am Laufen. Und das war's auch. Ich mache das nicht. Ich würde, wenn ich könnte, wenn es nicht mein Beruf wäre, den Beruf, den ich hier mache, dann hätte ich diesen ganzen Scheiß nicht. Ich hätte weder Facebook, ich hätte, wobei irgendwie aus welchen Gründen, Instagram läuft bei mir gar nicht so gut wie Facebook, das ist keine Ahnung warum.
Echt? Facebook läuft besser bei dir?
Ich habe keine Ahnung bei mir, ich bin jetzt irgendwie bei fast 100.000 in den letzten Monaten, irgendwie kriege ich pro Monat immer so ein paar tausend dazu, obwohl ich mich da gar nicht befinde, also das ist ganz strange, keine Ahnung, und bei Insta stagniert es irgendwie, was jetzt aber auch nicht schlimm ist, also es kommt, wie es ist, so ist halt Facebook, I don't know. Aber siehst du, da muss ich die auch noch, da habe ich noch nicht blockiert. Da kann man doch mal, oh, jetzt habe ich ein Schlupfloch verraten. Nee, da muss ich mich noch drum kümmern. Weil bei Facebook kannst du meine Storys ja auch alle sehen. Da muss ich mich noch mal drum kümmern. Okay. Wir kommen nun zum zweiten Fragespiel. Besties und Wursties. Diesmal hat die Autokorrektur mich irgendwie in Ruhe gelassen. Normalerweise kommt dann immer Wurstiges raus. Besties und Wurstiges. Ich weiß eigentlich Besties und Worsties. Aber er hat es gemacht diesmal. Dann schreibe ich es auch genauso hin. Wir müssen nichts forcieren. So. Ich sag einfach Dings, Besties und Wurstis und du haust einfach einen raus.
Mhm.
Bester Moderator.
Philipp Esterewitsch.
Schlechteste Fernsehsendung.
Wie heißt das? Sechserpack. Wie das heißt. Dieses Bam, Bam, Bam.
Ah, krass.
Ja, das
hieß das so?
Gern. Das läuft immer abends, glaube ich, noch. Und aber ich glaube, es ist nicht, dass es so schlecht ist, sondern es ist nicht mehr mein Humor. Wenn man sich die alten Wochenshow-Sachen anguckt,
oh ja,
die, über die man als Kind sich totgelacht hat,
ja,
und man guckt sich jetzt an und denkt so, das fand ich mal witzig, weißt du? Und ich glaube, Sechserpack ist aber schon so alt, dass man es einfach nicht mehr geil findet.
Ich habe aber auch Wochenshow nicht nochmal geguckt, aber ich habe mich damals weggehauen.
Ich auch, bin gestorben. Ich habe das so geliebt, Wochenshow. Das war so
genau
gut.
Genau wie RTL Samstagnachtshow. War
ja
für mich Mirko Nonchef.
Krass, ne?
Ja, mega.
Und der ist nicht gealtert. Der sieht jetzt immer noch aus wie Mitte 20. Ich weiß nicht, was der macht. Glaubst du, der macht irgendwas im Gesicht? Nee, oder? Dass der sich
Doch.
Meinst du echt?
Ach man, machen die doch alle.
Wirklich? Ich bin so dumm und naiv in solchen Sachen. Weil ich sehe das immer nicht. Ich frage mich das aber immer. Ich frage mich das bei so vielen Leuten, ob die irgendwie was machen.
Mir geht es immer so mit Drogen. Es gibt so Leute, die immer sagen, boah, der ist ja richtig drauf. Was, woran erkennst du das?
Ich erkenne es auch nie.
Nee, ich auch nicht. Bestes Tiefkühlgericht.
Die Tortellini alla Panna aus dem Aldi.
Ich wusste, dass du das sagst.
Es gibt nichts Geileres, das ist heftig. Ja, die vom Rewe sind auch gut. Die vom Rewe sind auch gut. Aldi und, nee, genau, die ich im Moment esse, sind vom Rewe. Ja, früher habe ich die vom Aldi gegessen, die vom Rewe haben sie getoppt.
Anzeige wegen Markenerkennung.
Ja, aber wenn ich zwei nenne, dann ist es okay. Das macht man im Radio auch immer. Wenn Leute anrufen, Hörer, und sagen, ja, ich stehe hier gerade vorm Aldi, dann musst du schnell sagen, ja, ich muss heute auch noch in Rewe. Du musst immer eine zweite Marke nennen, dann ist okay, dann darfst du.
Verstehe. Nervigste Interviewfrage.
Gibt's nicht, glaube ich. Oder warte, doch. Warum glaubst du, gibt es so wenig Frauen, die so dieses Viktimisieren? Ja, weil wir Frauen zu dumm sind. Weil genau, wahrscheinlich deshalb. Weil wir einfach so blöd sind. Deswegen gibt es so wenig Frauen von uns, die den und den Job machen. Und das und das und das. Warum ist es bei Frauen? Keine Ahnung, weiß nicht. Weiß es nicht. Was fragst du mich das? So, oh.
Gott. Vor allen Dingen ist es auch so geil, weil du redest dann auch für die Rest der Frauenwelt.
Ja, das ist das, was ich am meisten hasse. Das ist so dieses, dass man sich hinstellt und sagt, warum sind Frauen? Ich habe nicht alle gefragt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist so wirklich dieses, warum sind so wenig Frauen DJs? Warum sind so wenig Männer im Kindergarten berufstätig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es wird einen Grund haben. Aber es ist nicht, dass wir Frauen zu dumm sind, aufzulegen oder zu schwach sind, um gegen die bösen Männer. Das ist aber, ich weiß es nicht. Haben halt aber vielleicht weniger Frauen Bock drauf. Keine Ahnung.
Beste und meistgenutzte App?
Warte, ich guck mal. Ah, Nein-Gag. Natürlich.
Echt?
Mhm. Nein-Gag ist mein. Das bringt mich durch den Tag. Liebe Nein-Gag. Ich bin so viel auf Nein-Gag. Ja, Nein-Gag ist krass. Weil Nein-Gag ist vor allem auch richtig wertefrei. Also da gibt es keine Political Correctness. Und es ist schon, ja, ich liebe Nein-Gag. Also ich bin seit vielen, vielen Jahren großer Nein-Gag-Anhänger. Und das ist auch wirklich, glaube ich, die App, auf der ich am meisten bin. Auch mehr als auf Instagram und so, glaube ich.
Okay, zieh ich mir mal rein. Hab ich noch nicht ausgecheckt.
Sehr zu empfehlen, wirst lieben.
Jetzt ist nochmal Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Ich habe euch ja schon am Anfang erzählt, dass die heutige Folge von Ankerkraut unterstützt wird. Bei Ankerkraut könnt ihr sämtliche Gewürze bestellen, die euch nur in den Sinn kommen. Im Sortiment findet ihr aber auch super leckere Teesorten und eine gute Auswahl an verschiedenen Soßen. Ich finde den Hintergedanken von Ankerkraut wirklich toll, denn oft bleibt nur wenig Zeit für gemütliche Abende mit Freunden oder der Familie. Und dort sorgt Ankerkraut für Entschleunigung beim gemeinsamen Kochen. Zudem ist Ankerkraut die ideale Möglichkeit für alle Menschen, die unkompliziert und trotzdem selbstgemacht kochen wollen. Denkt an den Rabattcode REEN auf www.ankerkraut.de. Ab einem Einkaufswert von 15 Euro bekommt ihr ein Gewürz gratis und habt zudem die Chance auf den Gewinn von einem Ankerkraut-Gewürzset. Ich drücke euch jetzt schon mal die Daumen.
Okay, bevor wir zum letzten Spiel kommen, interessieren mich noch zwei, drei Fragen. Mhm. Also dir ist das passiert, wovor die meisten, glaube ich, riesige Angst hätten. Du hast deinen damaligen Freund beim Fremdgehen erwischt.
Habe ich das mal erzählt? Ja.
Ja.
Mehrere. So, ich bin mehrfach betrogen worden, ja. Ich habe ihn nicht direkt erwischt.
Wie hast du reagiert? Was hast du gemacht?
Ich habe so reagiert, dass ich einen Teller auf den Boden geschmissen habe. Richtig Latina-like. Und rumgebrüllt habe. Und es war die Wohnung von meinen Eltern. Und habe das dann meiner Mutter erzählt und gesagt, Mama, ich habe in den Boden habe ich da einen Riss reingemacht. Und sie, warum, Larissa, warum? Meine Mama ist ja Argentinierin. Warum, was? Und ich gesagt, ja, weil er mich betrogen. Ah ja, da kann ich verstehen und so. Und dann hat sie gesagt, kein Problem. Kann sie total nachvollziehen, dass da mit Tellern geworfen wurde. Ja, ist aber sehr, sehr lange her schon.
Aber echt, du wurdest mehrfach betrogen?
Ich glaube schon. Also ich weiß es nicht zu 100%, aber kennst du das, wenn du später... Du weißt es. Eigentlich weißt du es schon währenddessen, aber du willst es nicht wahrhaben. Und später... Und das Schlimmste daran ist, zumindest war bei einem war es dann so, dass Jahre später, ich war dann auch nicht mehr sauer und so, weißt du, das ist so lange her, aber der war zumindest so cool, dass als ich ihn Jahre später gefragt habe, hey, war das so, war er zumindest so anständig zu sagen, ja, war so. Und ich habe gesagt, danke, ich bin jetzt auch nicht böse, aber ich habe das für mich gebraucht, weil das Schlimmste daran ist immer, wenn du denkst, du wirst verrückt und du, weißt du, das wird ja dann auch gerne, wird ja dann gesagt, ja, jetzt sei mal nicht so eifersüchtig und ah, du spinnst doch, ja. Und das ist so unfair, weil man fängt dann wirklich an sich selbst zu zweifeln und das kann auch wirklich in der nächsten Beziehung auch schädlich sein, weißt du, wenn man sich nicht mehr auf seinen Instinkt verlassen kann, dann fängt man auch irgendwie an, in allem auch irgendwas zu sehen, weißt du, du fängst an, überall zu denken, ja, aber da hat er das gemacht und da und da und da war ich doch blöd und da hat er doch, da stimmt was nicht und so, ja, und du fängst an, überall irgendwelche Zeichen für einen Betrug zu sehen und man erspart der Person so viel Leid, indem man es dann einfach sagt, weil man kann es ja von mir aus, wenn man es nicht direkt beichten will, aber zumindest, wenn die Beziehung vorbei ist und die Person zu dir kommt und sagt, hey, ich muss das einfach für mich wissen. Bitte sag mir
das. Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, das war für mich damals auch das Schlimmste, weil ich das Gefühl hatte, ich verliere meinen Verstand. Ich bin irgendwie geistesgestört. Ich sehe da und höre da Dinge und bilde mir da irgendwas ein. Und das, ich glaube tatsächlich, das war für mich auch eine Erleichterung. Ich hab's leider nicht persönlich erfahren und auch alles hinterher.
Ja.
Also das war echt ein bisschen bitter. Ich wusste dann aber halt hinterher, dass ich einfach nicht verrückt bin.
Weil weißt du, das Problem ist auch, weil das Schwierige ist, wenn du es nicht rausbekommst, weißt du, danach hatte ich auch super Beziehungen und so, ja, es war nicht so, dass ich immer in so toxischen Beziehungen oder so war, ich hatte schon Beziehungen, die waren auf jeden Fall nicht gesund, nicht gut, aber ich hatte auch ganz tolle Ex-Partner und das Gute war, dass dadurch, dass zumindest dieser eine Ex-Freund von mir danach gesagt hat, ja, du hattest recht, konnte ich mich auch darauf verlassen, dass bei der neuen Beziehung, die ich dann hatte, mein Gefühl auch richtig ist, wenn ich dem vertraue. Weißt du, weil ich wusste, wenn ich ein schlechtes Gefühl bekomme, dann kann ich mir Sorgen machen. Aber jetzt, wenn ich das Gefühl habe, alles ist gut, dann ist alles gut. Dann muss ich nicht Zeichen suchen, weil ich kann mich auf mein Gefühl verlassen. Und dafür war das einfach so wichtig. Das war für mich wirklich für die Beziehung danach wirklich sehr heilend, sage ich mal. Und ich glaube, deswegen bin ich auch in der Lage, jetzt eine langjährige Ehe zu führen und nicht eifersüchtig sein zu müssen und entspannt zu sein und diesen ganzen Scheiß hinter mir zu lassen, weil einfach wirklich da zumindest einer so anständig war, es zumindest im Nachhinein zuzugeben.
Okay, Larissa, dann kommen wir jetzt zu dem letzten Spiel. Mhm. Entscheidungsfragen.
Ja.
Lieber zuhören oder lieber reden?
Lieber reden. Da bin ich ehrlich.
Ja. Lieber Neo-Magazin oder lieber Jerks?
Boah. Pass auf. Neo-Magazin, weil Jan Böhmermann mich sozusagen entdeckt hat und mir den Weg geebnet hat. Dem bin ich sehr viel dankbar. Ah.
Lieber Handy oder Laptop?
Handy.
Lieber frieren oder lieber schwitzen?
Schwitzen.
Lieber im Laden kaufen oder online shoppen?
Im Laden kaufen. Mittlerweile. Früher fand ich Online-Shopping immer geil. Mittlerweile finde ich im Laden besser.
Wieso?
Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie jetzt, ich merke, dass ich gerade meinen Kleidungsstil ändere. So ein bisschen. Ich merke, dass ich versuche, mir tatsächlich jetzt mal Klamotten zu kaufen, die länger als einen Tag halten. Und online ist das so schwierig. Und irgendwie, ja, und auch so Kinderklamotten online bestellen ist super scheiße. Und irgendwie finde ich es jetzt wieder ganz geil. Das hat auch wieder die Pandemie gemacht, glaube ich. Jetzt wieder in den Laden zu gehen und die Kleidung zu fühlen und so und sich die Sachen anzugucken, ist irgendwie. Und ich bin sehr schnell beim Einkaufen. Ich gehe rein und weiß sofort, was ich will und bin wieder draußen. Also das, ja. Ach so, und natürlich ist es natürlich klimafreundlich. Ja, muss ja noch dazu sagen.
Natürlich musst du das dazu sagen. Wir sind ja eine Political Correctness Show.
Wir sind sehr politisch korrekt hier, ja.
Ja. Lieber nicht hören oder nicht sehen?
Lieber nicht hören.
Echt? Ich hätte geschworen, du sagst nicht sehen.
Ja, wegen der Musik, ne? Aber ja.
Und auch Radio und so. Wäre ja dann auch schlecht.
Ja, aber ich würde mein Kind aufwachsen sehen wollen.
Das verstehe ich.
Das ist so der Grund. Oh Gott, bin ich so eine Kackmutter, die den ganzen Tag nur über ihr Kind redet? Ich hasse sowas eigentlich, gell?
Hast du überhaupt nicht? Nein, gar nee, nicht. Okay, gar nicht. Lieber Ordnung oder lieber Chaos?
Ordnung. Oh, ich bin super ordentlich. Ich hasse Chaos.
Ja, weil wir ja wissen, weil ich gut recherchiert habe, weil wenn bei dir alles ordentlich ist, dann ist bei dir in deinem Leben auch alles in Ordnung, hast du ja mal gesagt.
Krass, ey, du hast echt das Internet durchforstet. Das ist wirklich, ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der so gut vorbereitet war auf ein Interview. Echt.
Ehrlich?
Ja, du bist richtig gut.
Toll.
Ja. Muss ich echt sagen, ist ein sehr, sehr angenehmes Interview. Ist sehr schön.
Schön, das freut mich. Dann kommt jetzt die nächste schwierige Entscheidung. Mhm. Hund oder Katze?
Hund, natürlich.
Du hast doch aber auch zwei Katzen.
Ja, aber jetzt nicht mehr. Keine jetzt Sorgen, mehr? Sie leben noch.
Sind die bei Mama oder wie?
Pass auf, die Katzen, es war so, als ich mein Kind bekommen habe, mussten wir die Katzen zu meinen Schwiegereltern geben und meinen Hund zu meinen Eltern. Wir haben die aufgeteilt. Und meine Schwiegereltern leben auf dem Land. Und die hatten immer ganz viele Katzen. Also als ich meinen Mann kennengelernt habe mit 16, war ich bei dem mal zu Hause und damals hatten sie irgendwie 6 Katzen oder so. Und ich dachte, was ist das für eine verrückte Familie? Weil die sind halt, aber es ist halt dort, weißt du, auf dem Land haben die Leute halt echt noch die Katzen, die Mäuse halt fangen und so. Und wir haben unsere Katzen dort halt gelassen, damit wir halt, ne, ich musste ja im Krankenhaus bleiben und so. Und die erste Zeit, war ich körperlich nicht ganz so fit und so. Und dann haben wir halt gesagt, ey, können wir die Katzen noch ein paar Tage länger dort lassen, weil wir müssen uns einfach gerade noch so um uns kümmern und ums Baby und so. Und wir waren aber trotzdem zu Besuch bei meinen Schwiegereltern. Und haben diese Katzen da halt gesehen. Und wir waren dann dort und haben gesagt, ja, wir lassen sie noch ein paar Tage da und so, ne? Weil wir haben es nicht übers Herz gebracht, die mitzunehmen. Es war so krass, weil ich meine, wir haben eine kleine Wohnung und mit 2 Katzen und einem Hund, weißt du? Und ich habe schon mit der Zeit gemerkt, dass die eine Katze, die Wally, raus will. Die hat angefangen, weißt du, überdimensional viel zu kratzen überall. Also nicht nur, weißt du, wie Katzen es normal machen, sondern es war schon echt. Ich habe gemerkt, die ist am Durchdrehen, die muss raus. Die Katze muss raus. Beim Winnie ging's. So, Winnie kommt ja aus der Gefangenschaft, der kommt ja aus Spanien, aus dem Tierheim. Und ich hatte das Gefühl, so, der war halt an die Gefangenschaft gewöhnt, aber die Wally halt nicht. Und und dann irgendwann haben wir halt gesagt, ey, wir können diese Katzen jetzt nicht wieder.
Trennen ist wahrscheinlich auch, trennen auch, die
ja,
beiden.
Ja, ja, nee, nein. Wir niemals getrennt. Nee, und deswegen, und unsere Schwiegereltern haben dann, meine Schwiegereltern, wir sind, mein Mann und ich, wir sind keine Geschwister. meine Schwiegereltern haben dann gesagt, ey, wenn ihr wollt, die Katzen offensichtlich hier, denen geht's besser als bei euch in der Wohnung. Ihr könnt die hier lassen. Und da haben gesagt, ja, bitte, weil das ist halt, weißt du, und das ist auch was, das wusste ich vorher halt auch nicht. Weißt du, ich dachte, ey, wenn die Katzen zu zweit sind, hat mir auch jeder gesagt, das ist kein Problem, ja, dann spielen die miteinander. Aber ganz ehrlich, du kannst nicht diese Katzen vom Paradies wieder da in eine kleine Wohnung bringen. Das Aber es war hart, es war echt schwer. Aber zum Beispiel die Wilma, mein Hund, die hätte ich wieder zurück in die Gefangenschaft genommen, weil ohne meinen Hund kann ich nicht. So hart es klingt da. Ey, da stelle ich mich als erstes, also, Also,
ja,
das hätte ich niemals gemacht.
Aber der Witz ist, dass Hunde das witzigerweise auch gar nicht so erleben.
Hunde sind mehr an den Menschen gebunden als
Katzen. Ja, voll. Deswegen bin ich auch totaler Hundetyp. Okay. Samstag oder Sonntag?
Samstag. Wer sagt denn Sonntag? Keiner, oder?
Ich glaube, ich würde jetzt auch gefühlt Samstag sagen, aber ich glaube, viele würden sagen Sonntag, weil alle frei haben.
Stimmt.
Und dann mal. Ja. I don't know. Bei mir ist auch Samstag mein absoluter Lieblingstag. Mhm. Husten oder Schnupfen?
Was ich lieber habe, oder? Ja. Husten. Weil es gibt, weißt du, kennst du diesen Moment, wenn du Schnupfen hast und dann denkst, ich habe einfach das vorher nicht wertgeschätzt, wie geil es ist, wenn man einfach nur normal durch die Nase atmen kann. Schnupfen ist so furchtbar, ich hasse das.
Ja.
Und vor allem, ich habe ja eine schiefe Nasenscheidewand. Ich musste schon zweimal operiert werden und es ist immer noch nicht gut. Also ich kriege immer noch nicht richtig Luft durch die Nase. Und schnarche auch wie so eine Asoziale. Das ist ganz übel. Und es, vor allem das Krasse ist, bevor ich diese Nasenscheidewand-OP hatte, die erste hatte ich mit 19, habe ich nicht geschnarcht. Und danach habe ich geschnarcht, ja.
Ach krass. Aber du bist die erste Frau, die ich kenne, die zweimal ihre Nase operieren hat lassen aus gesundheitlichen Gründen und danach aber nicht mit einer neuen wieder rausgekommen ist.
Tja, denkst du?
Nee, aber man sieht ja, dass du nicht aussiehst wie Michael Jackson.
Tja, wer weiß, abends nehme ich die mir ab und dann.
Herrlich. Okay. Friends oder How I Met Your Mother?
Friends. Obwohl ich beide Serien mehrfach alle Staffeln durchgeguckt habe, aber ich glaube Friends. Weil ProSieben hat mir einfach How I Met Your Mother einfach versaut. Irgendwann, da wurden immer die gleichen Folgen gezeigt und irgendwann hast du dann so einen Overload gehabt, finde ich. Mhm. Dann auch wie bei Big Bang Theory, das fand ich am Anfang so geil und dann irgendwann, das lief jeden Tag so viel auf ProSieben, dass ich dann irgendwann nicht mehr gucken konnte.
Guckst du Fernsehen? Weil ich gucke ja, ich streame ja nur. Ich habe ja keinen Fernseher, deswegen.
Ich habe früher nur gestreamt und irgendwann, mein Mann und ich, das kommt von meinem Mann, ist einfach Fernsehgucker. Der guckt einfach gerne ganz normal lineares Fernsehen und wir verabreden uns auch so zum Fernsehgucken und sagen, um 20:15 gucken wir einen Film. Weil es gibt einfach, weißt du, ich finde es immer so, es gibt so viel Auswahl, dass man manchmal einfach so sich ewig rumsucht und irgendwie ist es zu viel, weißt du? Und ich finde es irgendwie ganz geil, wenn man einfach so ganz klassisch mal Fernsehen guckt.
Und was guckt ihr denn da so?
Also entweder halt irgendwelche Filme, die laufen oder zum Beispiel, was wir immer gucken, jetzt schon seit einer ganzen Weile, ist immer abends auf TNT Comedy kommen, die King of Queens Folgen. Ich kann alles mitsprechen auch, ne? Aber irgendwie, ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt jetzt mir das so auf, ich weiß nicht, wo das läuft, Netflix oder Amazon oder so, auf Amazon laufen die, genau. Genau, und da würde ich nicht jetzt irgendwie extra das jetzt dafür anschalten. Aber wenn es im Fernsehen läuft und du weißt nicht, welche gerade kommt, weißt du, dann finde ich es irgendwie okay.
Ich hatte letztens, ich weiß nicht, ob du die Folge, ich bin ja hier so ein bisschen braun, ne?
Wie, du bist braun?
Wo? Na, ich bin so ein bisschen braun.
Gebrannt?
Ich gehe mich ja nicht sonnen und ich teste gerade quasi so mich durch die Drogerien durch und teste so Selbstbräune an mir selbst. Also ich werde dafür nicht bezahlt oder so. Das ist jetzt, ich guck so, ne, weil ich habe gar nicht die Zeit, mich in die Sonne zu legen. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Menschen das machen. Und das ist so geil und ich hatte letztens, kennst du die Folge von King of Queens, wo sie so viel Selbstbräune benutzt?
Ja,
wie dieser Inder.
genau, das ist nicht da, wo sie den Lou eincremt, sondern, oder?
Doch,
sie,
doch,
doch, das ist doch, 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 wo sie den Lou immer, ja. Mhm.
Und er gibt ihr denn das Zeug. Und letztens haben wir mich drauf angesprochen, auf diese Folge, weil ich so unkoordiniert braun im Gesicht war. mein Oberkörper, weil da immer mein Handtuch davor ist, wenn ich mich so einsprühe und eincreme, der ist weiß. Und meine Beine sind nicht wieder schwarz. Das ist so geil. Das ist der Knaller.
Während der Schulzeit war ich ein paar Mal im Solarium, da war es plötzlich so ins Solarium zu gehen. Aber ich habe so eine seltsame Haut, weil ich bin nicht braun geworden, ich bin orange geworden. Ich war einfach das Haus von Donald Trump. Und dann habe ich nicht mehr gemacht, Sonnen bei mir. Aber ich gehe auch gar nicht mehr in die Sonne, ne? Also ich bin überhaupt nicht in der Sonne, 0,0 und bin immer, habe immer Sonnenschutz drauf und so. Also ich bleibe einfach weiß. Ich will lieber weiß bleiben, als Falten bekommen. Ich will keine Falten.
Ach so.
Und ich bin noch nicht so weit, mich botoxen zu lassen oder irgendwas, oder was man da auch immer reinmacht.
So. Ich habe gehört, das heißt Hyaluron. Ich sehe da noch nicht ganz durch, weil man hat mir jetzt letztens erklärt, dass das was ist, wo man was polstert, indem man das irgendwo unterspritzt.
Ja.
Und ich verstehe aber noch nicht, es gibt ja auch so Cremes mit Hyaluron. Ich bin Mitte 30, ich werde dieses Jahr 35, ich muss mal langsam mich damit beschäftigen. Ich weiß, was ein Peeling ist, so, mit Make-up kenne ich mich ganz gut aus. Das war es dann aber auch schon. Ja. Ich brauche halt auch mal hier so, ne, so für so. Ich sehe halt nicht durch, wo ist der Unterschied zwischen der Hyaluroncreme, die du draufpackst? Also wo ist der Effekt? Ich denke, das muss drunter. Ist das nicht verschwendete...
Würdest du Hyaluron oder Botox spritzen lassen?
Ich stehe für Natürlichkeit.
Ich habe gehört, das ist voll unnatürlich geschminkt immer.
Ich sag niemals nie, weil ich nicht weiß, was die Schwerkraft mit mir noch macht. Also mit meinen Brüsten habe ich echt ein bisschen Glück gehabt. So, die sind auch viel zu klein, um zu hängen. Das sehe ich jetzt nicht so. Aber hey, who knows? Ich weiß nicht, ob ich mit 45 sage, okay, Doreen, vielleicht so zwei Fältchen, wenn es mit der Creme nicht ganz hingehauen hat oder so. Ich bin jetzt ziemlich zufrieden mit mir. Ich finde, 35, 34 geht das Ganze noch ganz klar.
Ja, aber hallo. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da so, ich habe davor auch einfach so viel Respekt, ne? Ich habe letztens mal eine Visagistin gefragt, die mich geschminkt hat, wie das ist, weil ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Und da hat sie gesagt, ja, das Problem ist nämlich, wenn du damit anfängst, dann kann das sein, dass wenn das nachlässt, sich das Gesicht nicht verschiebt, aber dass es halt irgendwie, ne, dass dann das halt ein bisschen anders aussieht. Du musst dann immer wieder nachpolstern sozusagen.
Und du, das ist jetzt auch eine Generationsfrage. Ich glaube, wir sind noch eine Generation, wo man darüber nachdenken könnte. Wir denken ja darüber nach. Wir differenzieren und gucken, ist das nötig? Was kann da passieren? Nicht was verdiene ich mit, sondern was kostet mich das? Ne? So nach dem Motto. Ich bin jetzt hier, wo ich gerade in Charlottenburg bin. Ey, Larissa, kein Witz. Mir kam, die war maximal 19, 20 Jahre. Und die hatte die Lippen gemacht.
Ja.
Du hast gesehen, dass die das an den Wangen hatte. Es ist halt so, ich bin froh, dass wir noch gucken, okay, und noch so ab. Das ist halt Normalität. Das ist
so
geworden.
Normal. Ey, du kannst dir wirklich für einen 30er kannst dir die Lippen aufspritzen lassen. Das ist so schlimm. Das meinte ich vorhin übrigens auch mit dem, dass ich so das Gefühl habe, dass auf Instagram irgendwann die Leute sich angleichen, weil die alle die gleichen, die machen diese ganzen an den Wangen das. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Weiß ich nicht mehr, aber da macht man auch irgendwas. Oder ist das Hyaluron? Ich weiß nicht, aber die machen die Wangenknochen so krasser, ne? Und die Lippen und dann Botox und so, dass die alle auch so seltsam die Augenbrauen nach oben gezogen haben und so. Die sehen einfach alle gleich aus und die sehen so viel älter aus und so. Ich finde es auch so ganz, weil, weißt du, ich habe ja nichts gegen Modeerscheinungen, dass man dann anfängt, sich ja zum Beispiel die Haare abzurasieren oder pink zu färben oder sonst irgendwas zu machen und sich verrückt zu schminken und so. Ey, aber das ist halt ein Eingriff, ja. Boah, also das finde ich
ja,
schon
und vor allen Dingen in einem Alter, wo du eigentlich, also wo das einfach überhaupt weder noch nötig ist, sondern ich halte es für hochgefährlich.
Ja.
Das dann auch noch zu posten und du siehst auch, die sehen ja, haben ja auch alle die gleichen Gesichts, also sieht ja alles irgendwann
sieht
gleich
so schlecht
aus.
Gemacht aus halt. Das ist nämlich doof. Das Problem, weil ich muss sagen, also ich habe überhaupt kein Problem mit, wenn Leute Schönheits-OPs machen, überhaupt nicht. Ey, wenn du das Gefühl hast, irgendwas gefällt dir nicht, du willst es ändern, mach doch, ist doch dein Entscheidung, wenn du Bock drauf hast, weißt du, für manche Leute, die haben wirklich so komplexe mit irgendwelchen Körperteilen, wenn sie das Gefühl haben, sie wollen das jetzt ändern und sie fühlen es ja nach besser, go for it. Ich finde ich finde nichts verwerflich daran, gar nicht. Aber was ich schon krass finde, ey, ist, wenn die so jung sind und das so normalisiert wird und das ist so, uiuiuiuiui. Das ist so das, was ich so schade finde, weißt du, weil es ist ja dann nicht so, dass man sagt, ey, ich habe wirklich einen krassen Komplex mit meinen Ohren, ich will die zurücklegen lassen, ja, oder mit meiner Nase oder mit meinem Mund oder irgendwas gefällt ihnen nicht und so. Ich bin die Erste, die das offensichtlich verstehen kann. Aber diese kleinen Schönheitssachen wie diese Wangen und so ein bisschen, also dieses Ganze, dass sie dann halt einfach alle so wie diese ganzen Instagram-Models aussehen, aber es sieht halt nicht aus wie Models und sieht halt wie schlecht gemacht aus. Weißt du, als hättest du schlecht schnell irgendwie beim DM schnell noch irgendwie was aufspritzen lassen. Da gab es ein Angebot und da war jemand und da hat es schnell gemacht, so beim Vorbeilaufen. So sieht es dann aus. Und das finde ich halt schon echt krass. Aber es ist halt, ja, das ist.
Ich wette, du, das dauert nicht mehr lange, dann gibt es dafür auch Rabattcodes für so Dings.
Darf man Hyaluron, das?
Ich weiß es nicht. Also Werbung für Schönheits-, also Ästhetik-Kliniken und so wird ja schon gemacht. Das ist ja schon normal. Hm. Also das habe ich schon des Öfteren gesehen. Hier war ich bei dem und dem Doktor in der und der Klinik und so kann ich euch nur empfehlen und so. Das passiert schon. Deswegen halte ich das für den nächsten Schritt. Also ich meine, es wird ja eh alles krasser, schneller und es wird ja immer normaler. Deswegen, und diese Influencer sehen ja alle so aus. Deswegen halte ich das für den nächsten Schritt, dass es jetzt Rabattcode gibt für die nächsten Möpse. So, das ist schon
krass.
Das wäre hart, ne? Aber ey, ich halte es für komplett realistisch. So wie sich das gerade entwickelt, ist schon. Dann habe ich jetzt die letzte Entscheidungsfrage. Mhm. Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
Selbstverständlich mit Kohlensäure, weil es das Beste, was es auf der Welt gibt.
Natürlich.
Natürlich Kohlensäure ist ein exklusiver Update-Podcast. Ich hoffe, euch hat die heutige Episode gefallen. Falls ja, dann abonniert den Podcast doch überall, wo man Podcasts hören kann. Ich freue mich natürlich auch sehr über Fragen, Anmerkungen und auf euer Feedback bei Instagram. Ihr könnt der Instagram-Seite Natürlich Kohlensäure folgen oder gerne auch mir selbst. Mich findet ihr unter dem Namen Reen. Ich verlinke euch alle Kanäle natürlich auch in den Shownotes. Ein besonderer Dank geht an unseren Partner Update und an Katrin Lang von Klang PR, die diesen Podcast im Hintergrund betreuen und überhaupt erst möglich machen, dass ich mich hier mit so spannenden Leuten unterhalten kann. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Reen.